Wie kann man Ängste überwinden? Und wie man das machen kann, das kann uns der Alexandros Zachorides sagen. Er ist Mentor, dann Radfahrer, wohnt in Mexiko und ist für die Ängste der Superreichen im Großraum New York zuständig. Also nicht, dass sie Ängste bekommen, sondern er hilft ihnen, die Ängste abzulegen. Wie das funktioniert und welche Klientel er da so hat, das kann uns der Alexandros jetzt einmal erzählen, den ich glücklicherweise hier als Podcast-Gast begrüßen darf. Ich begrüße natürlich auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen zu diesem vermutlich sehr interessanten Podcast. Also, lasst uns beginnen. Lasst die Spiele beginnen. Hallo Alexandros, schön, dass du da bist. Wie geht es dir denn?
Dauerwerbesendung.
Hey, guten Morgen aus Mexiko. Bei mir ist jetzt 8.22 Uhr, also ist bei dir 15.22 Uhr in Deutschland.
Jawohl.
Richtig. Nice. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe so ein breites Grinsen im Gesicht, wenn ich mit dir spreche, weil du einfach ein sehr, sehr sympathischer und sehr angenehmer Mitmensch bist. Und deswegen auch an deine Hörerschaft vielen Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Ja, vielen, vielen lieben Dank auch an dich zurück. Vielen lieben Dank auch zurück an dich. Also ich habe den Alexandros auch eingeladen bzw. angeschrieben, weil er ja zunächst natürlich sehr, sehr sympathisch ist und Dinge macht, von denen viele Menschen, glaube ich, träumen. Beispielsweise nach Mexiko zu gehen.
Und Fahrrad zu fahren.
Und Fahrrad zu fahren. Nein, weißt du, den Mut. Also wir reden ja über Ängste, aber dass du ausgewandert bist nach Mexiko, das hat ja auch irgendwas mit Angst überwinden zu tun. Weil viele, die schaffen es ja noch nicht mal, von einem Ortsteil in einen anderen Ortsteil umzuziehen. Ja? Oder in ein anderes Bundesland oder was weiß ich was. Ja? Weil einfach eine Angst da ist, ja, was könnte denn sein, wenn, Punkt, Punkt, Punkt. Ja? Und du hast nicht nur den Ortsteil verlassen, du hast nicht nur das Land verlassen, nicht nur den Kontinent verlassen, sondern, ja, mal komplett über den großen Atlantik und hast dich dort niedergelassen.
Ja, aber es hat auch viel mit Angst zu tun. Das hat sogar ganz viel mit Angst zu tun, nämlich mit der Angst, nicht wirklich sein Potenzial zu entfalten und das Leben zu leben, was man wirklich leben wollte. Es hat nämlich bei mir schon damit angefangen, dass ich in der Schule eigentlich in eine Sportschule wollte. Ich wollte eigentlich den ganzen Tag Sport machen. Und da hat sich schon die Angst in mir so gezeigt, dass ich wahrscheinlich, wenn ich einfach so weitermache in Deutschland, ein ganz normales Leben leben werde. Und davor hatte ich extrem Angst. Und was ich auch mit meinen Kunden mache, und ich glaube, das macht jeder, der sich mit Ängsten beschäftigt, ist, du kommst irgendwann nicht drumherum, du kommst nicht drumherum, dich mit diesen Ängsten zu beschäftigen. Du musst dieser Angst ins Gesicht schauen. Und bei mir war das dann so, dass ich dann erstmal nach Berlin gezogen bin. Ich bin aus einer Kleinstadt, ich bin aus Ravensburg, das kennen die Leute mit dem Puzzle, die Puzzle mit der blauen Ecke, die Ravensburger Spiele, da bin ich aufgewachsen. Und da war so meine erste Angst, ich werde hier ein ganz kleiner, konservativer Schwabe, wenn ich hier bleibe. Also muss ich in die große, weite Welt hinaus. Und die große, weite Welt war für mich erstmal Berlin. Und da ist mir erstmal klar geworden, wow, was es alles gibt. Und sogar in Deutschland.
Telefonanschlüsse, Toiletten, fließend Wasser, warm und kalt, Fernsehen, Internet.
Günstige Mieten. Günstige Mieten gab es da, unglaublich günstige Mieten. Ich habe es gar nicht glauben können. Ich hatte meine eigene Wohnung mit 183 Euro Warmmiete.
Das heißt, du hast einen Kulturschock bekommen, nachdem du von Ravensburg nach Berlin gezogen bist.
Oh, ich habe erstmal richtig viel verbal auf die Fresse bekommen, weil die Schwaben gar nicht wollten. Die hatten da gar keinen Bock auf die. Die also, haben mir gesagt beim Einziehen,
und dann
die
hast
haben
du
mir beim Einziehen gesagt. Entschuldigung.
Ja, mach mal, erzähl.
Die haben mir beim Einziehen gesagt, komm hier ja nicht auf die Idee, so eine schwäbische Kehrwoche zu machen.
Ja, und dann hast du irgendwie deinen schwäbischen, originalschwäbischen Dialekt abgelegt oder wie hast du das gemacht?
Nee, ich habe schon dazu gestanden, aber ich habe auch einfach das bestätigt, dass ich deswegen gegangen bin, dass ich viele Dinge da unten nicht mehr so gemocht habe. Ich bin aber auch sehr dankbar. Ich glaube, das verwechselt man oft. Weißt du, wenn man sagt, der Schwabe, man darf nicht vergessen, das ist eine super starke Wirtschaft, viele Dinge funktionieren da. Wenn ich jetzt in Mexiko lebe, wünsche ich mir so oft das Schwäbische zurück. Wenn ein Handwerker sagt, um 13.35 Uhr komme ich in die Wagnerstraße, dann ist der um 13.34 Uhr vor deiner Tür, klingelt und sagt, hallo, so, was kann ich hier machen? Wenn ich das in Mexiko mache, kommt er 2 Tage später und sagt, oh, ich habe den Termin vergessen, kann ich jetzt um 4 Uhr zu dir kommen? Aus dem Nichts. Das heißt, ich wünsche mir schon den Schwaben zurück. Aber wenn man in Berlin ist und dann meckert man auf einem extrem hohen Niveau. Dann ist man immer noch in Deutschland, hat immer noch ein extrem gutes Sozialsystem, hat eine unglaubliche Infrastruktur. Und dann beschwert man sich irgendeine Bahn, die zu spät kommt und denkt, heute denke ich mir so, was ist denn eigentlich das für ein Luxusproblem? So, meine Bahn kommt 6 Minuten zu spät oder 10 Minuten zu spät. Aber ich habe natürlich schon gemerkt, dass man einfach mehr Cosmopolitan in Berlin lebt. Man lebt einfach offener, man ist offener, was Entfaltung angeht, Persönlichkeitsentwicklung und wer darf man sein. Und jedes Mal, wenn ich dann von Berlin zurückgegangen bin, um meine Eltern zu sehen, ist mir natürlich klar geworden, wow, es ist halt schon eine Kleinstadt, Ravensburg, das ganze Schwabenländle, da wird halt anders gedacht und anders gehandelt und anders gelebt. Und ich musste auch erst lernen, in Berlin damit umzugehen, mit dieser Freiheit, was natürlich nicht immer gut ist. Also diese extreme Freiheit, die ich in Berlin hatte, hat auch viel Schlechtes mit sich gebracht. Also viel Drogenkonsum, viel Feiern, viele falsche Freunde, schnell Freundschaften geschlossen, viel zu euphorisch, nicht bedacht. Und so im Nachhinein, wenn ich gucke, kann ich mir schon vorstellen, warum Eltern sagen, hey, ich will mein Kind nicht in der Großstadt lassen, aus Ravensburg, dann gleich nach Berlin. Vielleicht hätte man erst mal nach Stuttgart gehen können oder nach München oder näher zu den Eltern. Also ich muss da meinen Eltern echt was sagen, auch öffentlich hier. Ich bin da sehr dankbar für das Vertrauen, was sie in mich hatten. Ich weiß nicht, ob das alle Eltern so mitgemacht hätten. So einen 18-jährigen Jungen nach der Ausbildung beim Mediamarkt einfach nach Berlin lassen. Das war schon, das muss ich denen jetzt auch sagen. Das ist wirklich, muss ich denen Danke sagen dafür. Das sehe ich erst heute, jetzt mit 36.
Was hast du in Berlin gemacht?
Ich habe da für Samsung im Vertrieb gearbeitet.
Und wie kamst du dann zu der Entscheidung, dass du sagtest, okay, Berlin so schön, wie du bist, aber das ist immer noch nicht das Richtige. Ich muss weiter weg.
Ah, jetzt hast du einen ganz wunden Punkt getroffen. Das war meine erste Beziehung hatte ich in Berlin mit einem Mädchen aus Slowenien. Und ich bin dann auf die ganz schlaue Idee gekommen, dieses Mädchen zu betrügen, weil irgendwie hat das in meinem Umfeld jeder gemacht. Die haben alle ihre Freundinnen irgendwie betrogen. So, das war so gang und gäbe zu sagen, hey, da ist halt ein anderes Mädchen und dann schlafe ich mit der. Aber ich habe so von meiner Mutter immer dieses moralische, hohe Qualitätsempfinden gehabt und das war so, du musst diesem Mädchen jetzt ehrlich sagen, was passiert ist. Und ich weiß noch ganz genau, ich habe mich dann vor dieses Mädchen gesetzt nach 3 Jahren Beziehung und habe ihr gesagt, hey, ich möchte dir was sagen und habe ihr das gesagt und die war einfach weg. Die war einfach am nächsten Tag, war die weg. Die war weg, die ist nach Australien ausgewandert. Und dann war ich da alleine und dachte so, das sind die Konsequenzen, die ich jetzt dafür tragen muss für mein Handeln und die sind ziemlich scheiße. Konnte da gar nicht mehr in die Bäckerei laufen, konnte da gar nicht mehr in meinem Kiez rumlaufen, weil ich gemerkt habe, ey, jeder fragt mich, wo diese Frau ist und ich kenne die Antwort, ich weiß, warum die weg ist. Und damit konnte ich nicht leben. Also bin ich wieder aus der Angst vor der Konfrontation mit meiner eigenen Realität, bin ich dann nach Griechenland gegangen und habe dort dieses Fahrrad gefunden von meinem Vater und werde nie vergessen, wie ich ihn angerufen habe und gesagt habe, ey, ich habe da dieses Fahrrad gefunden und er kennt seinen Sohn. Und er sagt mir, komm ja nicht auf die Idee, mit diesem Fahrrad jetzt hier rumzufahren. Und vor allem nicht irgendwie zurück nach Deutschland zu fahren. Ich weiß nicht, wer das wusste, aber der wusste, dass ich das machen möchte. Der hat das gespürt, weil das war natürlich meine Idee. Meine Idee war, ich nehme dieses Fahrrad und radle zurück nach Deutschland, um mich einfach mal so zu reinigen, um mich einfach mal wieder zu besinnen und einfach mal wieder zu sehen, was ist denn eigentlich aus mir geworden, aus dem Jungen, der die Hauptschule gemacht hat und dann eine Ausbildung beim Mediamarkt und dann nach Berlin gezogen ist und da gefeiert hat und Geld verdient hat und seine Wohnung hatte und seine Freundin betrogen hat. Ich habe dann natürlich gegen den Willen meines Vaters gehandelt und habe dann diese Radreise gemacht durch Europa. Bin dann 3 Monate später in Berlin angekommen. Und da ist mir dann klar geworden, ja, warte mal, wenn ich so ohne Geld und ohne Versicherung und ohne nichts mit einem Fahrrad durch Europa radeln kann, dann kann ich auch durch die ganze Welt radeln. Ja.
Und wie bist du dann
Der
nach,
Liebeskummer.
wie bist du dann nach Mexiko gekommen?
Der
Nicht im Fahrrad.
Liebeskummer hat mich aufs Fahrrad gesetzt. Ach so, was dann passiert ist, ist, Mexiko ist noch weit weg. Wir reden jetzt von 2011. Das war September 2011. Bin ich auf dieses Fahrrad gestiegen und dann, als ich in Berlin angekommen bin, 3 Monate später ungefähr, habe ich versucht, meinen Job wieder zu bekommen. Und die Jungs von der Agentur, die mich an Samsung vermittelt haben, das war so ausgelagert, das war so eine Agentur dazwischen in Frankfurt, die hat gesagt, hey, wir vermitteln die besten Verkäufer an die und die Firmen. Und ich habe immer für Samsung gearbeitet, als Freiberufler damals. Das war auch unglaublich eigentlich. Ich war schon selbstständig, habe schon meine Steuererklärung eingereicht, habe Mehrwertsteuer abgeführt und habe wirklich mit 19, 20 schon echt gutes Geld verdient. Also viel mehr als alle Studenten zu dem Zeitpunkt wirklich. Ich habe da zeitweise 4.000, 5.000 Euro im Monat umgesetzt. Und das mit 3 Tage Woche. Also wenn ich da Vollzeit gearbeitet hätte, hätte ich richtig viel Geld verdienen können durch die Provisionen. Und da ist mir klar geworden, ich will jetzt zurück ins normale Leben. Also jetzt ist es vorbei, jetzt habe ich diese Radreise gemacht und jetzt gucken wir mal, wie es wieder weitergeht. Und als ich denen aber diese Geschichte erzählt habe, und das muss ich diesen Leuten von der Agentur sehr hoch ansehen, und einer hieß wie mein Vater, Michael, als ich denen meine Geschichte erzählt habe, haben die gesagt, nee, nee, du bist so jung und es ist so cool, was du machst, wir nehmen dich nicht mehr. Ich so, wieso? Wieso wollt ihr mich nicht mehr nehmen? Ich kann jetzt nicht meine Eltern anrufen und sagen, ich habe hier keinen Job, ich brauche unbedingt Arbeit. Und die haben gesagt, hey, guck doch mal, wir sind älter, wir haben Häuser, wir zahlen die ab, wir haben Kredite und Familien, wir können das nicht machen. Aber du, ach, du bist da 22, 23, nimm dein Fahrrad hier. Dann haben die mir eine Kamera geschenkt, haben die mir so eine Samsung-Kamera in die Hand gedrückt und haben gesagt, das ist unser Geschenk. Jetzt radle einfach weiter, mach so eine Webseite und mach ein bisschen Social Media. Und ich bin nach Hause gegangen und dachte mir so, das ist Katastrophe, was hier passiert. Ich habe mein Leben weggeschmissen. Ich habe durch diese Radreise mein Leben weggeschmissen. Jetzt kriege ich nicht mal mehr meinen Job, der mir diese Sicherheit gegeben hat. Aber im gleichen Moment dachte ich so, was spricht denn eigentlich dagegen, dass ich das einfach weitermache? Und das ist eigentlich der Beginn dieser ganzen Geschichte. Ich habe dann diesen Liebeskummer genutzt und habe dann online veröffentlicht, dass ich diesen Liebeskummer habe und diese Radreise gemacht habe und habe das dann Bike for Peace genannt, weil ich natürlich diesen Frieden gesucht habe auf dem Fahrrad. Ich habe da nicht für Greenpeace geradelt oder für Ärzte ohne Grenzen. Ich habe das für mich gemacht. Das haben die Leute auch immer missverstanden mit diesem Namen Bike for Peace. Die dachten dann immer, ich mache da irgendwelche großen Spendenaktionen. Ich habe einfach meinen Frieden gesucht mit mir selbst als junger Mann. In meiner mentalen Entwicklung, in meiner physischen Entwicklung, in meiner emotionalen Entwicklung, in meiner sexuellen Entwicklung, in meinem Bewusstsein habe ich einfach gesucht, wer bin ich überhaupt auf dieser Welt? Und das hat alles damit zu tun, dass man sich seinen Ängsten stellt. Und auf diesem Fahrrad war das wie so eine Meditation. Ich bin dann bis 2015 rumgeradelt. Ich bin dann also von 2011 bis 2015 ohne Krankenversicherung, ohne Geld, einfach rumgeradelt. Erst im Balkan, dann hat mich ein Leser, Thomas Stolze, hat mich dann nach Indien eingeladen. Dann habe ich da für eine NGO gearbeitet, bin von dort nach Bangladesch geradelt, bin wieder zurück nach Indien, bin nach Nepal geradelt. Und du musst dir das so vorstellen, das war die ganze Zeit eine Konfrontation mit, wer bin ich, was mache ich? Und ich habe darüber berichtet. Das war schon verrückt, wenn ich heute drüber nachdenke. Unglaublich. Das war aber die ganze Zeit eine Angstüberwindung. Herauszufinden, wer bin ich, was kann ich, wo sind meine Grenzen, wo sind meine Limitierungen. Ich habe halt nonstop darüber berichtet. Was mir natürlich dann auch eine gewisse Reichweite aufgebaut hat. Vor allem damals. So viele Verrückte gab es da nicht. Ich habe das sogar noch in 3 Sprachen gepostet. Ich habe das in Griechisch so als Audio gemacht teilweise. Und dann aber auf Deutsch und Englisch habe ich das geschrieben auf Blogs. Und die Blogs waren so intensiv, das hat niemand damals so intensiv rausgeballert wie ich. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Da sind Leute auf mich zugekommen und gesagt, nein, gib das nicht so raus, schreib ein Buch. Ich so, nein, ich will kein Buch schreiben, ich will das so als Newsletter rausschicken oder als Blogartikel. Und ich kann dir eins sagen, immer wenn du über Sex und Drogen und Frauen geschrieben hast, sind die Zahlen so hochgegangen. Pschum, die Leute haben immer das lesen wollen, immer.
Warum nur? Ja.
Naja, es war immer so. Wenn ich irgendwas geschrieben habe über die Armut in Indien und wie die hier leben und was die essen, dann haben da irgendwie so 700 Leute gelesen oder 800. Und habe ich da geschrieben, ich habe gerade Opium geraucht in Bangladesch und dann wollte ich da einen Puff suchen, weil ich horny geworden bin. Da waren 12.000 Leute. Das war immer so. Das war so, konnte ich schon damals sehen, warum das auch heute so in Social Media so extrem geworden ist, dass alles gleich mit sexualisiert wird, weil es einfach sich sehr krass vermarktet. Ich hab das dann bis 2015 gemacht und bin dann zurück nach Griechenland, weil ich so einen Burnout hatte. Ich hatte vom Reisen und dem Traumleben, was alle sagten, der hat ein Traumleben. Ich hatte Sponsoren. Ich habe dann irgendwann Sponsoren gewonnen, die das finanziert haben. Ich habe Gelder bekommen von Privatpersonen. Ich hatte so einen Kreis von 80 bis 100 Privatleuten, die immer so 5 bis 10, 20 Euro geschickt haben, manche 50 Euro. Ich konnte das Geld gar nicht ausgeben. Ich habe da teilweise so viel Spenden bekommen, dass ich an andere Reisende gespendet habe. Und die haben gesagt, warum machst du das? Behalt das Geld. Ich so, warum? Du bist doch auch Reisender, du brauchst doch auch Geld. Und die haben aber dann über mich geschrieben und so habe ich immer mehr Reichweite bekommen, weil ich dann an andere Reisende aus Deutschland gespendet habe. Und die dachten dann immer so, der Typ ist irgendwie ein bisschen bisschen blöd. Also manche haben mich auch immer naiv genannt. Die so, ey, nimm doch das Geld, behalt das. Ich so, nee, umso mehr ich hier weggebe, umso mehr auch Reichweite bekomme ich, umso mehr neue Leser bekomme ich und umso mehr Sponsoren bekomme ich. Und ich bin da rumgereist wie ein König. Beim Fahrrad, neue Klamotten, Sonnenbrillen, Equipment, GoPro. Ich hatte alles und ich hatte keine Versicherung und kein Bankkonto. Ich hatte gar nichts. Ich habe von Bargeld gelebt. Beziehungsweise ich hatte eine Kreditkarte von der DKB Bank, die aber mein Bruder gehört hat. Das werde ich nie vergessen. Und die hat er mir mitgegeben und immer habe ich die Spende dann von PayPal auf diese Kreditkarte rübergezogen und dann habe ich die im Ausland abgehoben. Dann hatte ich so 300 Euro und das hat mir dann einen ganzen Monat gereicht in Indien oder Bangladesch oder Nepal. Ich habe da so, die Leser müssen sich das so vorstellen, ich habe so versucht, immer meine Leistung zu tauschen für Essen und Unterkunft. Also bin ich in irgendein Hotel gegangen in Indien und habe gesagt, ey, ich helfe hier den ganzen Tag, auch die ganze Woche und dann kriege ich 3 Tage umsonst. Die so, ey, wenn du hier die ganze Woche hilfst, kannst du auch die ganze Woche hier bleiben. Und ich bin da so schnell in diesen Orten gewachsen. Die haben immer alle gesagt, ey, wir müssen diesen Typen sehen. Da sind dann Bürgermeister in Indien gekommen, wollten Interviews mit mir machen, Fernsehkanäle, Newspaper. Und ich habe immer einfach nur eine Message den Leuten erzählt. Ey, ich habe Liebeskummer, ich versuche mich selbst zu finden. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, habe als junger Mann sehr viel Geld verdient, habe Drogen genommen und musste mich einfach jetzt selbst entdecken und bin auf diese Reise. Und die dachten so, was ist denn das für ein Typ? Was erzählt der hier? Aber den Leuten ist auch irgendwie klar geworden, der meint das ernst. Und dann hast du meine Eltern in Süddeutschland, die im Bett liegen und sich denken, wo ist mein Kind heute? Das war nicht einfach für meine Eltern. Also die werden den Podcast sicher hören und ich muss wirklich sagen, danke, danke, danke an Mama und Papa, dass sie das alles immer toleriert haben. Du hast selber Kinder, du weißt, was ich meine.
Ja, und da habe ich auch schon also rückblickend habe ich dann irgendwelche Stories gehört. Und da dachte ich mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, dass du überhaupt so alt geworden bist, ist unter wahre Wunder abzustufen. Aber das war ein Viertel so krass oder 10% von dem, was du machst. Ja, also aus meiner Sicht als Vater krass, ja, natürlich.
Ich glaube, meinem Vater ging das nicht so nah. Das ging ihm schon nah, auch stolz. Aber ich glaube, meine Mutter lag da im Bett und dachte sich, mein Kind hat mich gerade aus Bangladesch angerufen. Was macht mein Kind in Bangladesch?
Oh
Das
Gott,
ist schon verrückt. Und dann,
ich stell mir gerade das
ja.
so bildlich vor. Also ich meine, ich kenne jetzt deine Mama nicht, aber also ja, okay, erzähl weiter.
Ja, ich glaub, mein Vater war dann manchmal so am Telefon oder auf Skype, wenn dann diese Calls waren. Ich so total aufgedreht, boah, ich bin gerade hier, ich wurde eingeladen nach Nepal, boah, ich muss noch nach Indien davor. Und da sind auch verrückte Sachen passiert. Da waren Leser, die haben einfach gesagt, ey, wir finden es so toll, was du machst, wir laden dich in ein exklusives Ashram ein in Indien. Und die haben das dann finanziert. Die haben dann gesagt, ey, wir nehmen dich mit. Und dann bin ich dazu wirklich, ohne Name-Dropping jetzt zu machen, so wirklich zu wirklich bekannten Schamanen und Gurus gegangen in Indien und bin dann dort auf diese Festivals, tausende von Euros, Eintrittskarten haben die mir geschenkt. Und dann saß ich dort als sehr Junge, ich so, oh, ich bin hierher gekommen, danke, voll gut, und habe dann am Ende rausbekommen, so die Leute haben sich schon vor 3 Jahren da beworben oder vor 2 Jahren, manche haben da 4.000 Euro hingelegt und ich sitze dann dort, weil mich jemand eingeladen hat, der den auch kennt. Und dann in so einer Zeremonie mit Tausenden von Leuten kommt er einfach zu mir und legt seine Hand dann auf meine Schulter und alle denken sich so, wer ist dieser Junge? Warum kriegt dieser Junge diese Aufmerksamkeit? Und ich sitze da und habe keine Ahnung, wer das ist. Und denke mir so innerlich, ich denke immer an meinen Vater, wenn er sagt, die stinken beim Scheißen alle, da gibt es keinen Unterschied. Und das war für mich wichtig, auch mit dieser Einstellung durchs Leben zu gehen, zu sagen, ey, ist mir egal, ob ich einen Guru kennenlerne, der irgendwie 50.000 Follower hat oder 100.000 oder sogar noch mehr, oder irgendein Reichen aus Indien oder aus Serbien oder aus Kroatien. Ich habe da oft an meinen Vater gedacht. Ich habe das immer kombiniert. Ich habe das Wissen von meinem Vater, dieses praktische Bauarbeiter, einfache Immigrantenkind, also aus Griechenland nach Deutschland mit seinen Eltern und dann einfach Straßenbau für 45 Jahre am Stück. Ist ganz stolz auf seine gerade mal 3 Krankentage während 45 Jahren Arbeit und davon war er 2 Tage nur wirklich krank, weil der ist am dritten Tag wieder zur Arbeit gegangen. Das ist ein richtiges Arbeitstier. Ich kenne keinen. Also deine Generation gibt es noch so Leute, die einfach viel gearbeitet haben und durchgezogen haben. Aber heute kenne ich keinen mehr, der so eine Leistung an den Tag legt. Und ich habe das einfach dann von ihm angewendet. So dieses Denken, hey, jeder, der vor dir steht, der stinkt beim Scheißen. Stell dir nicht auf ein hohes Podest und guck lieber, was die Leute für Taten machen, anstatt viel zu labern. Und dann habe ich von meiner Mutter dieses Wissen genommen, sei einfach so, wie du willst, dass Leute zu dir sind. Und so bin ich durch diese Welt. Und das war total elementar für meine Entwicklung, weil ich gemerkt habe, ey, so wie ich zum Leben bin, so kommen die Dinge zurück. Und da war es für mich auch dann irgendwann selbstverständlich, dass wenn ich Geld gebe an andere Reisende, weil ich zu viel habe, was soll ich mit 2.000 Euro in Indien? Ich kann 700, 800 Euro vergeben und habe immer noch meine 1200 Euro. Das reicht komplett für Equipment, für Reisen, für Flüge. Und die Leute haben gesagt, du bist naiv. Aber heute sehe ich das in meinem Leben, in meiner Arbeit mit Superreichen. Und Superreiche sind alles Leute über 25 Millionen Kapital. Das war, warum die mich dafür bezahlen, weil ich das mir auch erarbeitet habe, dahin zu kommen. Ich habe viel gegeben, um heute hier zu sitzen in Mexiko. Und wie ich nach Mexiko gekommen bin, ist, dass ich nach dieser Radreise habe ich geheiratet. Mir hat eine Frau einen Heiratsantrag gemacht. Und das waren sehr turbulente Jahre in dieser Ehe. Also das erste Jahr war nur Reisen wieder. Das zweite Jahr sind wir von Paris nach Amsterdam gezogen. Ich habe eine Firma gegründet, hatte keine Ahnung, wie man eine Firma gründet, aber wusste so, also ein Typ, der mit dem Fahrrad durch die Welt reisen kann, der wird ja auch eine Firma aufmachen können. Ja, ich meine, war so irgendwie logisch für mich. Es war einfach so total selbstverständlich, dass das wird schon passen. Und dann im dritten Jahr haben wir uns scheiden lassen. Und dann war ich erstmal so am Boden. Da wusste ich so, wow, damit habe ich nicht gerechnet. Es kam auch alles ziemlich anders, als ich dachte. Auch meine komplette Ehe habe ich mich auch selbst so als Mann verwirklicht in terms of business. Aber habe mich so als Mensch nicht mehr entwickelt. Ich habe da zu viel Fokus auf mein Unternehmen gelegt. Und habe auch so meine Ehe dann nicht mehr so berücksichtigt und auch nicht mehr so gespürt.
Und deine Ex-Frau ist nicht nach Australien ausgewandert und du hast nicht wieder angefangen, Fahrrad zu fahren.
Das ist lustig. Mein Vater wird jetzt lachen, wenn er das hört, weil meine allererste Freundin in Berlin, bevor diesem slowenischen Mädchen, die ist auch nach Australien ausgewandert. Und mein Vater sagt immer, die hauen bei dir immer nach Australien ab, immer weit weg. Und die Frau war aus Frankreich und die ist nach Frankreich, ich bin nach Griechenland. Und ich habe erstmal viel an mir selbst gearbeitet. Ich habe dann schon gemerkt, so, dass ich schon, es war so mein erster großer Herzschmerz. So, wo du einfach gemerkt hast, das Herz hat einfach einen riesen Knacks und das muss jetzt geheilt werden. Es hat mich auch lange gekostet. Ich denke, dass ich so 1,5 bis 2 Jahre in Therapie war. Ich denke, 1,5 Jahre war ich aktiv in Therapie. Dann bin ich auch nach Sri Lanka, nach Thailand. Freunde haben mir geholfen, mich wieder auf die Beine zu heben, so einfach auch körperlich, einfach viel Sport. Und dann bin ich zurück, habe Schweizer Freunde gehabt, die mir geholfen haben. Und da habe ich dann schon angefangen, Leuten zu helfen, die auch in einer Trennung sind. Und habe so das ganze Wissen aus meiner Persönlichkeitsentwicklung, aus meiner Ehetherapie etc. weitergegeben an andere und habe gemerkt, das mache ich voll gut. Ich habe nämlich diesen Schmerz erfahren, ich habe die eigene Praxis erlebt, ich habe die eigene Trennung, ich weiß, wie man sich wieder aufbaut, ich stehe wieder gut da, ich habe jetzt mein Leben wieder in der Hand und konnte dann so andere Leute an meiner Seite, die gerade in diese Phase kommen von Trennung, Schmerz, Selbstbewusstsein ist kaputt und vieles bricht weg und das normale Umfeld bricht weg und Scheidung etc., da habe ich die so an meine Seite genommen und habe das gegen Spende gemacht. So, ja, gib mir dann irgendwas oder kauf mir was, weiß ich, kleines Geschenk. Und irgendwann hat mich ein Junge angerufen, ich weiß noch ganz genau, da war die Pandemie, wie sagt man dazu? Die Pandemie in Europa. Und der Junge sagt zu mir so, hey, ich habe dich jetzt echt lange verfolgt und ich kenne dich auch, ich war auf einem Event und so von dir und ich würde dich gerne engagieren, damit du mir hilfst, weil ich habe wirklich Ängste, mit denen ich nicht klarkomme und ich glaube, du bist da der Richtige. Und ich würde da gerne mit dir quatschen. Ich so, ja, komm einfach nach Griechenland. Ich wohne jetzt hier. Und er immer so, warum soll ich nach Griechenland? Ich bin in Mexiko. Und er hält seine Kamera so hoch von dem Restaurant, wo er ist, und zeigt mir, wie es da einfach abgeht. Und da war nichts mit Masken da. Die sind da rumgelaufen, gefeiert. Und es war bei mir sehr spät in Europa. Und bei ihm war das so mittags oder morgens, so wie bei uns jetzt. Und ich habe das dann gesehen und dachte so, hey, warte mal ganz kurz, ich bin hier in Griechenland, hier ist Lockdown und da ist keine Menschenseele auf der Straße und was ist hier los? Sagt so, hey, das ist Mexiko, Bruder, die kommen alle hierher, hier knallt es, hier ist alles voller Touristen. Habe ich so angefangen zu googeln und habe so auf Instagram gesehen, dass du nicht so viel gefunden hast. Du hast schon so Videos gefunden und so, aber es wurde irgendwie systematisch nicht so in meinem Feed gezeigt, was da los ist. Und da habe ich ihn gefragt, so, ja, würdest du mich einladen, also wenn wir das Mentoring machen als Spende auf der Basis? Also, warum denn Spende? Warum machst du immer noch Spende? Seit einem Jahr machst du das Spende. Lass mich dich doch bezahlen. Da dachte ich so, wow, das ist der Erste, der von sich aus selber bezahlen möchte. Und das ist nicht so normal, dass das Leute machen. Also jeder Businessman weiß das. Keiner verschenkt einfach so Geld raus. Also es gibt ein paar. So wie ich das auf meiner Radreise gemacht habe. Und dann hat er mir gesagt, ich zahle dir für 3 Wochen alles und ich gebe dir auch noch eine Gage. Und ich dachte so, ey, für 3 Wochen passt. Da habe ich mit meinen Eltern das synchronisiert. So, ey, guck mal, euer Kind ist jetzt wieder gut nach der Scheidung und alles läuft jetzt. Aber irgendwie ist wieder was dazwischen gekommen und euer Kind möchte nach Mexiko. Und ich werde nie vergessen, meine Eltern: Aber mein Junge, du hast dich doch jetzt beruhigt. Meine Mutter, immer dieses Wort: Du hast dich doch jetzt beruhigt. Du bist doch jetzt wieder, du bist doch jetzt am richtigen, auf dem richtigen Weg. Und mein Vater meinte nur so: Du hast Verantwortung, du hast eine Wohnung in Griechenland. Und ich habe gemerkt, die Eltern sprechen. Die Eltern sprechen zu mir und die haben auch recht. Aber ich bin dann nach Mexiko und stand dann in diesem Ort. Das war erst in San Pancho. Das ist an der Pazifikküste bei Puerto Vallarta. Und konnte gar nicht glauben, was ich sehe. Ich sag's dir, da war nichts mit Covid. Da war gar nichts. Die sind hier. Hier waren Festivals. Hier war, ich dachte so, ich kann nicht mehr zurück. Und ich habe dann diesen Flug am 18. März gehabt, zurück nach Griechenland. Und ich habe so gebetet, dass irgendwas mit Covid in Europa passiert, dass diese Flüge stornieren. Und zwei Tage davor passiert irgendwas in Deutschland und KLM sagt, ey, wegen Covid müssen wir diese Flüge zurücksetzen auf Mai oder so. Die haben mir einen neuen Flug für Mai gegeben. Ich so, yeah, Mai. Und dann aber im Mai kommt der Kunde zu mir und sagt, ey, das tut so gut mit dir und ich verdiene gerade in meiner Agentur genug Geld, ich mache nochmal 3 Monate. Also nicht 3 Wochen, sondern ich mache jetzt 3 Monate. Ich so, ja klar, kein Problem. Und so hat sich das immer rausgezögert und ich war dann schon ein halbes Jahr hier und habe dann auch mehr Kunden bekommen aus den USA und habe dann irgendwann gemerkt, ich gehe nicht mehr zurück. Das geht nicht, das macht keiner. Und habe dann über so Remote, über die Ferne, über Freunde und Bekannte und meine Eltern meine Wohnung aufgelöst in Griechenland, meine Sachen verstaut und bin jetzt schon seit über 3 Jahren hier. Oder jetzt dann 3 Jahre.
Und wieder verheiratet. Ja, du musst aufpassen. Du musst aufpassen, wenn da eine Trennung kommt. Ja, Australien ist nicht mehr sehr weit von dir.
Das stimmt, ja. Na, jetzt bin ich in einer festen Beziehung. Bin sehr ruhig geworden, würde ich sagen. Meine Mutter, glaube ich, ist voll stolz und wird aber jetzt sagen, naja, das mit dem ruhig ist so relativ. Aber ich glaube, ich stehe wieder so im Leben, dass ich weiß, warum ich morgens aufstehe. Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, warum ich auch in den USA arbeite. Weil ich habe einfach sehr viele Menschen auch hier kennengelernt in Mexiko, die aus den USA reisen. Das ist ja ein Nachbarland. Und jedes Mal, wenn die mich gefragt haben, haben die das gespürt, was du gespürt hast. Das war eine interessante Geschichte, wilder Junge, authentisch. Und ich habe versucht, von meinem Vater eine Eigenschaft zu übernehmen. Zu dem zu stehen, was ich sage. Und was ich hier mit Amerikanern mache, ist, wenn ich die treffe und ich sage, hey, komm morgen mit mir ins Fitnessstudio, komm, wir gehen morgen wandern, 8 Uhr, dann gehe ich da 8 Uhr hin. Ich sage da nicht morgens ab oder ich habe jetzt keine Zeit. Ich gehe da um 8 Uhr hin. Und wenn ich dann mit denen wandern gehe zum Beispiel, dann fangen die an zu sagen, hey, pass mal auf, ich merke schon deine Energie und ich bin gerade in einer schwierigen Situation. Ich habe Probleme in meiner Ehe oder in meiner Firma. Ich brauche da ein bisschen so Guidance, Mentoring. Und so hat sich das hier auch vor 3 Jahren entwickelt, dass Leute, die wirklich viel Geld haben, gesagt haben, hey, ich habe da kein Problem dafür zu zahlen, was willst du denn dafür? Und ich habe am Anfang immer gesagt, ja, also $100 die Stunde. Und die haben das so schnell immer gesagt, ja, das passt für mich. Und ich dachte, hey, wir reden von $100. Aber wenn ich dann die besuche in New York und in ihre Häuser gehe und die sagen mir so, oh, wir haben das für 12,5 Millionen gekauft, dann ist mir natürlich heute klar, dass für die 100 Euro ist einfach, das ist einfach für die nicht viel. Und was dann passiert, das ist voll interessant. Ich habe das ohne Webseite, ohne Marketing habe ich mir aufgebaut, dass diese Leute sagen, hey, ruf mal den Alexandros an. Meld dich mal bei dem. Und ich habe gar keine Online-Werbung, ich habe gar keine Ads oder so. Ich muss gar nichts vermarkten online. Die Leute schicken mich einfach von einem zum nächsten und sagen, ey, der ist super, der ist das wert, was er verlangt. Und der hilft dir und es dauert dann so 6-7 Monate, bis du die ersten Ergebnisse spürst. Und es geht immer ums Gleiche, es sind immer Ängste. Immer. Das hat sich irgendwann dann herauskristallisiert. Sag ich dir ganz ehrlich, dass vor allem Superreiche, die haben extreme Ängste. Das ist, die haben Schlafprobleme, weil sie dann denken, boah, ich habe nicht genug Geld oder vielleicht kracht irgendwas ab mal bei meinen Investments oder meine Kinder werden irgendwann vielleicht nicht selbstständig, weil sie ja wissen, dass sie Erbe bekommen werden. Oder meine Frau wird gehen, weil ich älter werde und boah, der Gärtner ist heiß. Und da sind Themen, das kann man sich als normaler deutscher Bürger jetzt mit normalem Einkommen gar nicht vorstellen, mit was für Ängsten die sich da täglich konfrontieren. Also auch wirklich. Also die größte Angst ist natürlich dann irgendwann, dass man sagt, ey, ich habe jetzt Kinder und diese Kinder werden nicht lernen, selbstständig zu sein, weil sie wissen, die sitzen auf einem 100-Millionen-Erbe und die müssen ja nichts machen. Und leider sehe ich das auch in meiner Arbeit, sind viele Kinder mit 18, 19, 20 völlig lost, gehen dann an die Uni, weil der Papa das gesagt hat oder die Mama und die haben aber selber gar keinen Drive. Und wenn ich mit denen dann selber rede in New York oder Chicago oder Denver oder Miami, weil die Leute mich einladen und ich dann mit diesen Familien Zeit verbringe, da guckt mich der Junge an und sagt, ganz geradeaus, sagt er, Was soll in mir passieren, Kollege? Ich bin 19 Jahre alt und ich weiß, was mein Vater besitzt und ich weiß, was ich bekomme. Was soll ich mir denn irgendwelche Sorgen machen? Ich habe keinen Bock auf diese Uni und ich habe keinen Bock auf das. Ich will einfach nur chillen, ich will das machen und ich will PC spielen. Und dann ist natürlich meine Aufgabe auch herauszufinden, wie kriegt dieser Junge diesen Drive im Leben, den ich hatte, zu sagen, ich will mein Leben entdecken, ich will meinen Körper entdecken, ich will Sport machen. Das sind schon, die Leute missverstehen das auch, wenn die meine Zahlen sehen, was ich verlange, aber das ist ein unglaublich intensiver Job. Also ich bin eigentlich die ganze Zeit dabei, auch mich selber die ganze Zeit wieder aufzubauen, nachdem ich mit diesen Leuten arbeite, weil das ist unglaublich kräftezehrend. Aber das müsstest du eigentlich wissen, weil du selber eine Verantwortung in der Gesellschaft übernommen hast und auch Menschen geholfen hast. Und deswegen kannst du das verstehen. Ich denke, dass du das besser verstehen kannst als andere. Dass wenn man mit Menschen arbeitet, die mit wirklichen Herausforderungen kommen und denen man helfen kann, und wenn man dann sein Leben für das gibt und sagt, ich helfe dir, ich bin für dich da, dass das natürlich an die Substanz geht. Und diese Berufung habe ich definitiv von meiner Mamas Seite, weil die natürlich immer allen versucht zu helfen und immer auch wirklich alles gibt. Also das muss man auch sagen. Das habe ich damals als Kind nicht gesehen, sage ich auch ehrlich. Da hat die Mama gesagt, kiff nicht, das ist nicht gut für dein Gehirn. Und ich habe nur gehört, kiffen ist nicht gut, mach das nicht. Das ist nicht, was ich als Mutter will. Aber heute sehe ich, die hat einfach auch gewusst, was da im Gehirn passiert. Die hat einfach auch gewusst, was für Auswirkungen das hat, wenn du mit 15 schon die Joints rauchst. Mit dem Tabak und dem Weed und diese ganzen Gehirnfunktionen, die da, das ist nicht förderlich als 15-Jähriger, das weiß ich heute. Und was ich damit sagen möchte, ist, heute sehe ich natürlich viele, viele Dinge anders als ich da noch 20 war und nach Berlin gezogen bin und so dieses wilde Kind sein wollte und das Leben genießen wollte. Ich würde viele Dinge vielleicht heute auch ein bisschen ruhiger angehen. Ein bisschen. Ein bisschen.
Naja, aber wenn du sie nicht so angegangen wärst, wie du es angegangen hast, dann wärst du nicht da, wo du jetzt bist. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Du hast
Ja,
deine
das kann,
Erfahrung
das
gesammelt, du hast deine Erfahrung gesammelt. Aber du hast gesagt, du bist 36. Und angenommen, hast du Kinder?
hm.
Okay, aber
Keine Kinder.
angenommen, du hättest einen Sohn oder eine Tochter. Und die sagt, Papa, ab morgen mache ich eine Fahrradtour nach Bangladesch. Was würdest du tun?
Vergiss es! Vergiss es! Fahrrad wegnehmen, Kind einsperren.
Anketten.
Anketten, Abus anrufen, mein alter Sponsor, sagen, Abus, ich brauche so menschliche Kettenschlösser. Okay, schau, das ist eine schwierige Frage, weil ich sehe natürlich hier Eltern, die ihre Kinder vorstellen und dann sagen die Eltern immer so, halt dich mal ein bisschen zurück mit deinen Radreisen, weil mein Junge ist jetzt auch schon auf der Idee, mit dem Backpack rumzureisen durch Mexiko oder Lateinamerika und das geht natürlich immer nach hinten los. Weil irgendwann triggert mich der Junge und dann sage ich, hey, pass mal auf, weißt du, wie ich das gemacht habe? Ich hatte gar kein Geld und dann komme ich aus mir raus, erzähle ihm alle meine Geschichten und der Junge sitzt vor den Eltern und sagt, siehst du, der hat das auch gemacht. Und das ist natürlich genau das Gegenteil, was die Eltern wollten. Aber was dann passiert ist, das sind so Workshops, die ich mit den Eltern mache, da muss man auch herausfinden, was haben denn die Eltern für eine Angst. Und du siehst es, nach mehreren Monaten kommt es immer auf den gleichen Punkt. Das hat viel mit Vertrauen zu tun. Vertraust du deinen Kindern, dass sie das schaffen, was sie sich vornehmen? Und ich glaube, dass meine Eltern ein ganz starkes Urvertrauen hatten in der Alex, der Alexandros, der packt es schon. Also den nach Berlin gehen zu lassen, der packt es schon. Und ich sehe das auch heute. Ich sehe dieses Urvertrauen, das meine Eltern in mich haben und die wissen, der weiß schon, was er da macht. Und natürlich hat das lange gedauert, weil wenn du als Fahrradobdachloser, so wie mich die Schwaben immer genannt haben, wenn ich zurückkam, so der Penner, der von Sponsoren lebt und Spenden, da haben natürlich viele gesagt, aus dem wird nichts. Und du hast dann konstant, hast du dann dieses Bedürfnis zu sagen, hey, ich muss mich nicht beweisen, aber ich beweise es euch. Unterbewusst tust du das immer. Weil wenn ich jetzt zurück nach Ravensburg gehe und ich habe einen Kunden gehabt, der hat mich für 22 Tage, 26 Tage nach Europa eingeladen und der hat gesagt, hey, du organisierst die ganze Reise, ich bezahle das, ich gebe dir deine Gage und wir gehen 26 Tage durch Europa. Wir waren in 15 Ländern. Und das ist schon kostspielig. Wir reden hier schon von sehr viel Geld. Und ich habe den dann nach Ravensburg gebracht. Mit Absicht, natürlich. Natürlich, unterbewusst ist dieser Alexandros, dieses kleine verletzte Kind aus der Hauptschule, was alle gesagt haben, der wird irgendwann bei Walmart oder Edeka arbeiten und seine 10 Euro die Stunde bekommen und er kann froh sein, dass er einen Job bekommt, weil er so hyperaktiv ist und keiner will den. Der kommt jetzt mit jemandem, der ihm Geld zahlt, um durch Europa zu reisen und ein Mentoring macht. Und dann war ich mit denen in Ravensburg und habe zwei alte Freunde getroffen und die saßen dann nur noch dort und dachten sich, okay, krass. Und das hat natürlich aber auch 15 Jahre gedauert, um da zu sein. Aber was wichtig ist, ist, dass die anderen verstehen, dass das ein langer, langer Weg ist.
Ja, langsam, langsam. Das ist wichtig, ist nicht nur, dass die anderen verstehen, dass das ein langer Weg ist, sondern dass du es überhaupt gemacht hast. Das ist doch viel, viel wichtiger, weil sonst hättest du diesen Weg auch nicht
Richtig,
gehen können.
ja. Aber dieses Machen, weißt du, wann das kommt? Wenn du diese kleinen Schritte gehst, immer ganz kleinen Schritte. Ich bin ja auch nicht mit dem Fahrrad einmal um die Welt geradelt, sondern ich bin von Athen nach Chalkida oder von Chalkida nach Athen und dann weiter nach Patras, Fähre. Ich glaube, die Leute, auch heute sehe ich das bei ganz jungen Leuten, die wollen rennen, bevor sie laufen können. Und das geht nicht. Ich sehe das auch bei meinen Mentees. Ich sehe das auch bei Leuten, die mit mir arbeiten und sagen, hey, können wir da 6 Sitzungen machen, weil da müsste es ja alles funktionieren. Ich sage so, was für 6 Sitzungen? Wir brauchen mindestens 9 bis 12 Monate Grundsitzungen und dann nochmal Workshops und Reisen zusammen. Das heißt, wenn jemand heute zu mir kommt, das hat sich jetzt in den letzten, speziell in den letzten 1,5 Jahren verändert, mein Programm, dann zeichne ich nur noch Verträge mit Leuten, die sagen, ich kann 15 Monate mit dir arbeiten. Und die sagen, 15 Monate, was soll das für ein Programm sein? Was soll ich in 1,5 Jahre mit dir machen? Ich sage, das wirst du dann schon merken. Und die ersten kommen jetzt aus diesem Programm raus nach 1,5 Jahren und sagen, so, das war das Beste. Und ich war erst vor 3 Wochen in New York und ich werde nie vergessen, ich sitze da in Long Island in einem Restaurant und dann kommt das Pärchen, wo ich den Mann sozusagen als Kunden hatte und die Frau war dabei und ich habe die Frau noch nie kennengelernt. Und ich dachte, so, wow, der bringt seine Frau mit, das ist schon was Besonderes. Das machen die nicht. Die versuchen auch, die Familie erstmal am Anfang zu trennen. Und dann später kommst du dann in die Familie rein. Aber am Anfang, die ersten 3, 4 Monate, wollen die nicht, dass du da so intim mit denen bist. Und dann sitzt sie dort und hat erstmal noch nicht so viel geredet, hat dann ein paar Fragen gestellt und dann irgendwann war die so ein bisschen offener und hat gesagt, okay, ich sag's dir jetzt, weil jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Mein Mann war bei einem Psychiater, mein Mann war bei einem Life-Coach, mein Mann war bei einem Mentor, mein Mann war bei einem Fitnesstrainer. Das hat alles 5-mal mehr gekostet und hat nichts gebracht. Du, ich komme zu dem Essen, weil bei dir hat man einfach gemerkt, du willst dich um meinen Mann kümmern. Du willst wirklich meinem Mann helfen. Und ich kann dir eins sagen, auch marketingtechnisch ist das die beste Werbung, die man haben kann. Eine Frau, die in den Hamptons wohnt und allen erzählt, mein Mann war bei dem. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Aber was ich heute spüre, ist, das hat 9, 10, 11 Monate gedauert. Warum? Weil das ist auch bei der Radreise genau das Gleiche. Ich habe die ersten 2, 3 Jahre keinen einzigen Sponsor bekommen. Ich musste da Toiletten putzen in Serbien oder in Slowenien, um mein Essen zu bekommen, weil die Leute sagen, was willst denn du, Fahrradpenner hier, was willst denn jetzt von uns? Warum willst denn du ein Hotelzimmer umsonst? Du hast doch gar keine Follower, du hast doch gar keine Power. Und du musst immer dranbleiben. Und das Einzige, was mir geholfen hat, dran zu bleiben, ist zu wissen, ich habe diese Energie, ich kann diesem Restaurant hier helfen, die Tische zu putzen und dann kriege ich ein Sandwich. Und ein Sandwich würde mir erstmal reichen, um die nächsten 2, 3 Stunden zu überbrücken, um das nächste Restaurant zu finden, wo ich dann die Toilette putze und dann vielleicht noch das Bad und dann geben die mir noch eine Liter Flasche Wasser oder Sprudel oder was auch immer und nochmal ein Sandwich. Und dann ist da immer irgendeiner, der sagt, ey Kollege, ich habe einen Garten 5 Minuten von hier, du kannst da dein Zelt aufschlagen und du kannst auch meine Dusche draußen benutzen mit dem Wasserschlauch. Und so bist du Stück für Stück durch Europa. So bist du Stück für Stück auch gewachsen. Und dann irgendwann kommen Leute und sagen, ey, der Typ, der reißt da schon eine krasse Nummer ab, dem schicken wir jetzt Klamotten, Fahrradschläuche, ein Fahrrad. Und das ist, was ich auch jungen Leuten mitgeben möchte oder auch anderen Leuten, die hier sitzen. Das kennst du selber. Du fängst mit irgendwas an, aber du musst Stück für Stück dich heranarbeiten. Du kannst nicht von 0 auf 100 ein Rückwärtssalto machen. Du lernst erst andere Sachen, bevor du das kannst. Und ich glaube, das hat mir so ein bisschen, ich habe da immer die Parallele zu meinen Eltern gezogen. Nach Deutschland gekommen, langsam angefangen zu arbeiten, kleine Mietwohnung, größere Mietwohnung, irgendwann Kredit genommen, Haus gekauft. Die haben sich hochgearbeitet, aber die haben immer gearbeitet. Die haben nie vor uns gesagt, tja, jetzt gehen wir alle mal Hartz IV beantragen. Jetzt geben wir hier mal auf. Das war nicht die Mentalität in der Familie. Und ich glaube, das war auch eine Generation, die kennst du auch noch, diese ganzen Albaner, Türken, Griechen, Polen, Kroaten, die Balkanleute, die sind nach Deutschland gekommen und das war diese Stimmung von, wir schaffen das hier. Uns wird die Möglichkeit gegeben und wir machen das jetzt. Das ändert sich jetzt. Ich sehe das in den USA. Ich sehe dieses Meckern. Und ich sehe das auch bei meinen Kunden. Wenn die anfangen zu meckern, ich unterbreche die sofort. Ich sage so, was meckerst du, Kollege? Du hast hier für 7 Millionen Dollar irgendeine Wohnung in Chicago gekauft, hast eine fette Firma mit 200 Mitarbeitern. Dein Vater hat dir das halb übergeben. Du hast Kohle ohne Ende. Du hast Übergewicht. Halt die Schnauze und arbeite an dir, anstatt hier zu meckern. Und ich glaube, das schätzen die an mir, weil so redet keiner.
Ja, und das,
Und ich muss dir.
die Probleme, glaube ich, die entstehen deshalb, weil die Jugendlichen oder jungen Leute satt sind. Satt sind, weil die haben keine Aufgabe, ob ich das jetzt so oder so mache. Ja. Und das ist ja auch das große Problem von Firmennachfolgern oder auch von Menschen, die ihr Geld an ihre Kinder weitergeben. Dass, ich glaube, die dritte Generation ist es oder die zweite Generation, die pulverisiert das komplett. Ja, das ist alles mehr oder minder dann weg. Natürlich kommt es darauf an, wie viel ja da ist, aber Das, was erarbeitet wurde, wird innerhalb ein, zwei Generationen, wie gesagt, zunichte gemacht. Oftmals, nicht immer. Weil die Leute satt sind, weil sie keine Probleme haben. Weil die halt kein Sandwich für ein Sandwich ein Klo putzen mussten. Ich habe das auch gemacht, Klo putzen, ja. Und das ist auch völlig okay. Ich habe auch beim McDonald's damals für, was hat es, ich glaube, 4,50 Mark oder sowas, ich bin ja schon ein bisschen älter, die Stunde gearbeitet, ja. Und die ersten zwei Stunden umsonst, damit ich den Job überhaupt hatte, das war ja, ganz, ganz spannend. Und ich hatte auch schon Monate, da stand ich da und sagte ich, ich habe keine Ahnung, was ich morgen esse. Ja, also jetzt nicht so krass wie bei dir, muss ich auch ganz klar sagen, weil du hast es ja auf einen viel, viel längeren Zeitraum hast du das gemacht. Und also entweder ist meine Frage, hast du kein Angstzentrum, ja, oder dass du gar nicht weißt, was Ängste sind, oder warst du blauäugig und ich sage jetzt mal naiv, oder hast du gesagt, es ist mir scheißegal, ich habe da ein Urvertrauen, ich werde das auf die Reihe bekommen, ich kriege das hin, weil das ist mein Weg und den möchte ich gehen.
Das ist eine gute Frage. Es ist auch wichtig, das ehrlich zu beantworten. Ich habe natürlich immer Angst gehabt. Du musst überlegen, du gehst da durch Indien. Ich werde nie vergessen, ich bin da in Indien angekommen. Ein Leser hat mir angeboten, dort für eine NGO zu arbeiten, als Sportlehrer und Englischlehrer. Und hat gesagt, das würde dir gut tun, weil er hat dann gesehen in Europa, dass ich so ein bisschen auf diesen Film komme von ich bin jemand. Ich habe hier jetzt kann das jetzt hier schaffen mit Postkarten. Ich habe Postkarten verkauft. Das war so mein Steckenpferd. Ich habe Postkarten verschickt für 10, 20, 30, 50 Euro und die Leute haben gesagt, ja, ich kriege eine Postkarte und der Typ ist cool und so konnte ich davon leben. Und dann hat er mir geschrieben, dass er da keine Zukunft drin sieht. Er hätte einen Arzt, Dr. Kishlat, und der würde eine NGO haben in Kolkata in Indien und ich könnte dort arbeiten als Sportlehrer. Und ich weiß noch, ich habe meine Mutter angerufen und gesagt, ey, ich bin da irgendwo in Kolkata. Die sagt, so, weißt du, wo das ist in Indien? Ich so, nein, es muss irgendwo da bei Indien sein, im Zentrum. Ich sag, es ist nicht am Zentrum, das ist an der Grenze zu Bangladesch. Ich so, ah, da ist Bangladesch, ah, interessant. Ich so, weißt du, was Bangladesch ist? Ich so, nein, gar nicht. Ich werde nie vergessen, wie sie an dem Skype-Call gesagt hat, mein Kind, weißt du überhaupt, wo du da hingehst? Und da ist mir das erste Mal klar geworden, nein, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es sich richtig anfühlt, diesem Leser, der mir seit 3 Jahren zur Seite steht, oder 2 Jahre zu dem Zeitpunkt, 2 Jahre ungefähr, dass ich dem vertraue, dass er weiß, dass für mich dieses NGO-Leben jetzt das Richtige ist. Und der hat mir auch geholfen. Der hat mir sehr geholfen. Der hat sogar später, als ich zurückgekommen bin, mir einen Job angeboten in seiner Firma. Der hat wirklich, da waren wirklich Leute, fremde Leute. Die haben so viel in mir gesehen und ich weiß auch wieso. Die sehen, dass das jemand, Entschuldigung, aus einer guten Intention heraus macht. Alles teilen, auch meine Niederschläge, das waren die meistgelesenen Artikel. Was habe ich aus diesen Niederschlägen gelernt, aus diesem Trennungsschmerz, aus diesem die Frau betrügen? Natürlich würde ich heute niemals wieder eine Frau betrügen. Das ist ja das Dümmste, was ich machen könnte. Ich habe aus diesen ganzen Fehlern, die ich gemacht habe in meiner Berlin-Zeit, Drogen, viel zu viele Drogen konsumiert. Immer, oh, der gibt mir irgendwas, ich nehme das einfach. Heute denke ich mir so, oh mein Gott, wenn meine Eltern nur 10% wüssten, was ich in Berlin gelebt habe, die hätten einen Herzinfarkt bekommen. Und heute kann ich darüber reden, weil ich weiß, ich habe Fehler gemacht. Ich habe ganz klare Fehler gemacht. Ich habe mit einer ganz naiven Art in Berlin mit irgendwelchen Leuten irgendwas konsumiert, wo ich mir denke, ey, ich hatte keine Ahnung, wer das ist. Aber ich habe andere, auf der anderen Seite auch mit Leuten, denen ich wirklich vertraut habe, einfach gesagt, ja, ich mache das. So wie diesem Leser. Ja, ich gehe nach Indien. Und da ist aber zum ersten Mal, habe ich eine Panikattacke bekommen. Also meine erste große Panikattacke. Dieses erste Mal, wo ich denke, mein Herz hört jetzt gleich auf zu schlagen. Ich war in Kolkata am Flughafen und wurde abgeholt. Und draußen war dann so ein bisschen so Krankenwagen und so. Und da lagen einfach 2 tote Leute. Und die haben die einfach so abgedeckt und haben dann diskutiert, was die mit denen machen. Und ich habe dann irgendjemand gefragt, was passiert da? Und die haben gesagt, ja, das sind Leute, die haben keine Familienangehörige und die wissen nicht, wer das bezahlen wird. Also lässt man die einfach da liegen. Und ich stand da und habe eine Panikattacke bekommen und dachte so, wie, da werden Leute liegen gelassen, weil die nicht wissen, wer das bezahlt. Und diese Inder, die Englisch konnten, die meinten so, where are you coming from? Woher kommst du? Ich so, Deutschland. Der so, ja, Deutschland ist Europa, da läuft das alles anders. Da werden die jetzt abgeholt und dann hier werden die erstmal aufgenommen oder gelagert. Aber hier, jemand muss Verantwortung für die übernehmen, weil du bist selbst verantwortlich in deinem Leben, für dein Leben. Und das hat mich so getriggert. Das hat mich so extrem getriggert, weil ich gemerkt habe, wow, was der sagt, das stimmt. Wer ist denn für sich selbst verantwortlich im Leben? Und dann liegen da zwei Tote und der Geruch und alles, und die werden dann nur abgedeckt mit so einem Tuch, die Füße hingen raus. Und dann kommen da Leute und gucken noch so. Und ich sage so, hey, da liegen zwei tote Menschen. Das war auch das erste Mal im Leben, dass ich tote Menschen gesehen habe. Und dann bin ich da krank geworden. Und dann in der NGO haben mir Leute geholfen, aber die haben mir nicht wirklich geholfen. Die haben gesagt, du musst Wasser trinken. Das war für die so ganz normal. Kümmere dich mal um dich selbst. Und mach hier nicht auf Opfer. Ich so, oh, ich habe Fieber, ich habe Fieber. Ich so, ja, davon wird das Fieber nicht besser. Und die haben angefangen, in meinem Mind, in meinem Kopf zu arbeiten und zu sagen, hör mal auf, so zu denken, dass du krank bist. Stell dir mal vor, wie du wieder gesund wirst. Und in den 3 Monaten in Indien habe ich so viel mit älteren Leuten geredet und gelebt und gesehen, wie die leben. Ich war dann die nächsten 5 Jahre gar nicht mehr krank. Weil ich angefangen habe zu überlegen, hey, warte mal, wie denke ich überhaupt über mein eigenes Leben? Wie viel Verantwortung übernehme ich denn wirklich? Ich bin da aufgestanden und das Erste, was die alle gemacht haben, auch alte Leute, die haben sich gestreckt. Und ich habe da so alte Leute gesehen, die wirklich gut gedehnt waren. Und da war so ein Opa in dieser NGO, der war unglaublich gedehnt. Und ich bin zu dem gesagt, hey, zeig mir das mal. Der so, ja, das hat euch niemand gezeigt, wa? Ihr macht da ein bisschen Sport in Europa und das war's. Aber wir sind immer so aufgewachsen, dass dein Körper muss funktionieren, weil wenn der nicht funktioniert, bist du arm. Und ich habe so viel in diesen 1,5 Jahren in Indien gelebt. Ich bin zurück nach Europa gekommen und habe gemerkt, ja, warte, ganz klar. Berlin, Kollege, arbeitslos, Arbeitsamt, Geld, oh, Wohnung ist bezahlt, ah, passt alles, ich finde einen neuen Job. Das gibt es dort nicht. Du hast keine Kohle heute, du hast keine Kohle morgen, du wirst einfach sterben. Und das ist mir zum ersten Mal dort klar geworden mit 24. Und als ich dann nach Europa zurückgekommen bin, habe ich alles aus einem anderen Blickwinkel gesehen. Sage ich dir auch ganz ehrlich, ich habe angefangen zu sehen, also wie man in Europa leben darf, Amsterdam, Paris, Großstädte, ist ein unglaublicher Luxus. Das ist unglaublich, wenn man die Welt gesehen hat, wie man da leben darf. Da bin ich damals in Amsterdam in eine Firma reingelaufen und die haben gesagt, ah, du kannst den und den Job haben und du kriegst das und das Geld. Ich habe mir dann ausgerechnet meine Ausgaben und was ich verdienen werde und stand in Amsterdam und dachte so, hey, ich werde Gewinn machen. Ich kann jeden Monat 300, 400, 500 Euro auf die Seite legen. In einem Jahr habe ich 6.000 Euro. Und wenn du weißt, was du mit 6.000 Euro machen kannst, egal wo, Berlin, wo immer, du hast Guthaben und du beamst dich zurück nach Bangladesch, Indien, Nepal und denkst dir so, die werden das nie verdienen. Die werden nie irgendwelche paar hundert Euro auf die Seite legen können. Ich habe da Familien kennengelernt, die können 50 Euro im Jahr auf die Seite legen und dann zeigen die dir ihr Kapital in so Papieren, dann rechnest du es um, sind das so 70 Euro und die sagen, das haben wir gespart dieses Jahr. Und ich sage so, was macht ihr damit? Ja, wir werden Bustickets kaufen, in so einen Tempel in Indien fahren und wir brauchen noch ein bisschen mehr. Und da habe ich 50 Dollar genommen, habe diese 50 Dollar da drauf gelegt und habe gesagt, das schenke ich euch von meinen Lesern und wir legen das zusammen. Hey, die haben da angefangen zu weinen vor mir. Für 50 Dollar. Und dann ist mir zum ersten Mal klar geworden, wow, wie ich in Süddeutschland aufgewachsen bin. Papa, ich brauche neue Nike-Schuhe. Papa, ich will PlayStation. Papa, ich will dort in Urlaub gehen, oh, mit meinen Freunden. Oh, das kennt 80% der Welt gar nicht. Und wenn du dieses Gefühl einmal verinnerlicht hast, dass du zu einer ganz kleinen Masse gehörst, zu einer ganz kleinen Minderheit in der Welt, die so gut lebt, dann nimmst du das Leben auch ganz anders wahr. Also wenn ich durch Mexiko jetzt radle mit dem Fahrrad und einfach sehe, wo ich bin und überlege, wo ich aufgewachsen bin, dann ist einfach nur Glück, dass meine Eltern Sex hatten oder Liebe gemacht haben und ich dann in Ravensburg, in Weingarten geboren bin. Und ich bin für dieses Geschenk so dankbar. Und deswegen musste ich auch das alles erleben, um heute auch diesen Superreichen zu sagen, hey, pass mal auf, du sitzt hier in einem Restaurant, zahlst 700 Dollar für dein Essen gerade. Lass uns erstmal Danke sagen für das Gemüse, für das Geschirr, für die Kellner. Und in dem Restaurant mit diesen Leuten mache ich dann so 15 Minuten richtig krass intensive Dankbarkeitsarbeit. Und dann essen die Essen so. Ich habe das nie so gesehen. Ich habe das nie so gesehen, dass da so 40 Leute daran gearbeitet haben. Ich so, was für 40 Leute? Wo kommt denn das ganze Essen her? Wer transportiert denn das? Wer hat denn dieses Gebäude gebaut? Und Leute denken, dass ich verrückt bin. Aber schau mal, allein was hier passieren musste, damit wir beide reden können. Kopfhörer, Mikrofon, Klamotten, Laptop, mein Haus, Internet wurde gebaut, damit wir beide jetzt sprechen können. Die Kopfhörer, alles. Dass ich essen konnte, bevor ich in den Call gehe. Wir vergessen das. Und ich will da nicht zu euphorisch klingen und nicht naiv und esoterisch, aber lebendig zu sein, leben zu dürfen. Ey, was gibt es denn für ein größeres Geschenk? Und mir ist das auf dieser Reise immer klarer geworden. Einfach nur lebendig zu sein, hat mir die Angst genommen auch vor dem, was vor mir steht. Ich dachte so, ey, solange ich lebendig bin, finde ich eine Lösung. Ob ich jetzt Club putzen muss oder Mentoring machen darf in New York, das macht für mich keinen Unterschied. Ich bin lebendig und ich werde das Beste dafür tun, um auch lebendig zu bleiben. Ich glaube, so mein Antrieb war die ganze Zeit so, ey, bleib auf dem Fahrrad in Action, tritt in die Pedale, um weiterzukommen, weil dann wird sich schon eine Lösung entwickeln. Ich habe da nicht so meine Ängste, ich habe nicht so die Angst so gesehen, als, oh mein Gott, da könnte mir was passieren. Ich war eher so eingestellt, wenn ich nichts tue, dann wird mir was passieren. Also ich muss was tun dafür, dass ich hier bin. Das ist schwer zu erklären, weil natürlich hatte ich Angst, verstehst du? Natürlich hatte ich Angst. Voll. Voll, du gehst da in irgendeine Ecke in Indien und dann sagen die zu dir, hey, komm mal hierher, wir haben ein günstiges Hotel für dich und du merkst schon, irgendwie wird es immer dunkler, die Ecke wird immer gassiger und dann irgendwann siehst du so zwei Typen mit so einem Baseballschläger und die sagen so, hey, ralala, und dann rennen die hinterher, du radelst mit dem Fahrrad und denkst dir so, wenn die dich erwischen, die prügeln dich einfach kaputt. Und dann nehmen die dein Fahrrad und deine 200 Dollar, die du in der Tasche hast und für die ist das ein Jahresgehalt. Und dann, wenn du das erlebst und dein Herz so schlägt, merkst du so, ja, die Welt ist nicht überall geil, ist nicht überall cool. Ne? Aber du fängst an, so ein Bauchgefühl zu entwickeln für, du fängst an, mehr zu fühlen. Und du guckst so Leute anders an, du guckst so Leuten ins Gesicht und spürst so, was könnte da für eine Intention dahinter sein. Und ich glaube, durch diese ganzen Jahre und über 45 Länder jetzt, merkst du so, der größte Teil der Menschen sind einfach tolle Menschen. Also die Menschen sind toll. Aber du hast immer Ausreißer und du hast immer Situationen, wo du denkst, oh mein Gott, wie bin ich jetzt hier gelandet?
Was mich jetzt mal interessieren würde, das ist, wie viele Zuhörer und Zuhörerinnen während deiner Geschichte das Gefühl hatten oder haben, das würde ich auch gern machen. Und auf der anderen Seite sehr, sehr viele Aber finden, oder sehr, sehr viele Gründe finden, warum sie es nicht machen. Das würde mich mal interessieren, diese Ängste, weißt du, diese Liste an, das könnte passieren, jenes könnte passieren und dann eher am Zweifeln sind und gar nicht das Urvertrauen haben. Also ich finde das sensationell, was du da gemacht hast. Ich weiß nicht, ob das mit meinen Werten bezüglich Sicherheitsbedürfnissen in Einklang zu bringen gewesen wäre. Ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht, ja. Wenn meine Tochter es gemacht hätte, ich habe ja zwei Töchter, die eine ist ja auch so ein bisschen, ja, und ja, ich weiß nicht, was passiert wäre. Ja, die hatte angekündigt, sie wollte dann mit dem Auto, mit ihrem Camper durch Albanien und was weiß ich was fahren, das fand ich schon schrecklich, aber ich hätte sie fahren lassen, das hätte ich auch tun können, ja, ich kann sie nicht anketten. Also, ich bin da völlig beeindruckt und ja, mich würde es mal interessieren, was die Hörer und Hörerinnen dazu sagen, was sie machen würden in der eigenen Position, wenn sie ja vielleicht so 22 sind, ja, oder was wäre, wenn sie Kinder oder Enkelkinder hätten und die mit genau so einer Idee auf sie zukommen. Und dann noch das, was du gesagt hast, dass wir hier im Luxus leben, dass wir uns über Dinge ärgern, weil der Bus zu spät kommt oder weil es mal zwei Tage regnet oder keine Ahnung was, ja, da hast du völlig recht damit. Ne? Und deshalb kann ich jedem nur anraten, besonders wenn er jung ist, wenn er keine Familie hat, also keine eigene Familie, keine Kinder, keine Mietwohnung bezahlen muss, keine Hypothek bezahlen muss. Es muss ja nicht das Fahrrad sein, ja, sondern macht mal Urlaub in solchen Ländern, aber bitte, die du genannt hast, aber bitte nicht im Fünf-Sterne-Hotel, ja, sondern ja, so wie du es gemacht hast, vielleicht nicht ganz so krass, aber auch wirklich mit fast keinem Geld. Und dass man sich da durchschlagen muss, damit man überhaupt die Werte, die Wertigkeit von dem Leben, das wir hier in Europa leben dürfen, überhaupt erstmal wieder, ja, dass man sich das bewusst macht. Und dass man, wir können heute hergehen, du gehst zum Supermarkt, du kannst dir kaufen, was immer du kaufen möchtest, völlig egal, ja, weil du hast genug Geld und ja, ob du arbeitest oder nicht arbeitest, in der Regel reicht das Geld trotzdem für eine Mahlzeit für die Familie. Aber da unten, wenn ich mir das vorstelle, das ist, ja, das ist halt, da ist ja auch Existenzangst, spielt da auch eine große Rolle, nehme ich mal stark an, ja. Und also ich bin völlig beeindruckt und ich kann jedem nur raten, wenn er jung ist, dass er da auf Reisen geht und nicht mit der schwarzen oder goldenen Kreditkarte vom Papa und der Mama in der Hosentasche, sondern wirklich sowas auch mal erlebt, wie das Leben wirklich sein kann und sich dann überlegt, wie du es gesagt hast, mit der Nike schon, muss ich mich aufregen, weil ich keine Nike-Schuhe habe oder weil ich noch die ältere PlayStation habe oder weil so ein Firlefanz, der wird dann komplett, ja, wertlos. Ich glaube, da verschiebt sich das komplette Wertesystem, oder?
Die jungen Leute müssen gar nicht nach Bangladesch oder Indien. Das ist ein sehr harter Einstieg. Ich bin dann erstmal davor durch den Balkan gereist und da ist mir schon klar geworden, geh doch nur mal nach Kroatien oder nach Serbien oder nach Montenegro oder geh mal nach Bulgarien.
Ja.
Reis mal durch Rumänien.
Ja.
Und dann komm zurück nach Stuttgart, München, Heidelberg, Freiburg. Ich glaube, das ist, was deutsche Leser, auch Schweizer, Österreicher, noch nicht so verstanden haben. Also viele auch, die mich kontaktieren mit den Problemen, mit denen die kommen. Und ich habe zum Beispiel Leser, die sagen, ich habe jetzt meine 40.000 gesammelt, jetzt würde ich langsam auf die Reise gehen, jetzt kalkuliere ich das gerade, das reicht dann für 2 Jahre und so. Dann sage ich so, 2 Jahre in Südostasien reisen, 40.000, was, alleine, was willst du denn da mit dem, was hast du denn für eine Reise geplant? Und dann zeigen die mir die Liste von den Orten und wie die da reisen möchten. Ich sage, hey, wie lange planst du diese Reise jetzt schon? Die sagt, ja, am Anfang war das geplant mit der Freundin, die ist jetzt weg. Ich habe das schon vor 4 Jahren angefangen zu planen. Und so vergeht die Zeit. Und das sehe ich bei ganz vielen Leuten. Die planen auf was hin, was sie dann auch nicht machen. Weil dann kommt irgendwas dazwischen. Dann lernen sie eine neue Freundin kennen und dann gehen sie doch nicht. Man muss nicht 3 Jahre auf Reise gehen. Man muss nicht. Du kannst dir einen Monat Zeit nehmen und du gehst einmal durch Italien. Du kannst mit dem Zug fahren. Und dann geh mal in einen kleinen Ort in Italien. Ich war jetzt mit dem Kunden, sind wir durch Italien gefahren mit dem Zug und dann sind wir einfach in irgendwelchen Stationen ausgestiegen und haben gesagt, hey, komm, wir laufen hier einfach mal durch den Ort. Und dann habe ich den nach Deutschland gebracht. Und der Amerikaner, der ist von der Wall Street. Der hat sehr früh schon Tesla-Aktien gehabt, der hat schon sehr früh Apple-Aktien gehabt. Der ist keine 25 und ist schon Multimillionär. Aber der hat noch nie was vom Leben erlebt. Und ich gebe eigentlich nicht solche Einblicke in öffentlichen Podcasts, aber das geht schon jetzt hier. Der hat mich kennengelernt beim Sport in New York. Ich habe da Liegestützen gemacht, der hat mich angesprochen. Ich habe gesagt, hey, komm runter auf den Boden, komm, du hast ein bisschen Übergewicht. Der so, wow, gleich so direkt. Das ist der zweite Satz und du sagst, ich habe Übergewicht. So, ja, das hast du, das ist einfach ein Fakt. Das ist einfach so, fertig, aus. Und jetzt komm runter, mach Liegestützen. Und der ist dann die ganze Stunde hat er mitgemacht mit diesem Sport. Und es war Hudson River Park in New York. Und nach einer Stunde hat er gemeint, ich würde dir gerne ein Geschenk machen, weil das macht kein New Yorker. Du bist ganz sicher nicht von hier. Und wo lebst du? Ich habe gesagt, Mexiko, bababa. Und habe gemerkt, ich habe den gar nicht verurteilt für sein Übergewicht, sondern ich wollte ihm helfen. Ich wollte einfach zeigen, hey, wenn du dich bewegst, du wirst dich besser fühlen, dein Kopf ist besser. Genieß es. Geht auf mich. Brauchst nichts dafür geben. Hat er aber gesagt, hey, morgen hier um 2 Uhr, bitte komm hierher und bring deinen Pass mit. Ich habe dann sogar noch meinen Mentor mitgebracht, ohne zu fragen. Bin dann dahin gegangen, dann steht da ein Helikopter. Ich sage so, hey, was ist das? Das ist mein Geschenk an dich. Ich zeig dir New York von oben, aus einem Helikopter heraus. Und dein Freund kann mit, ich zahle das nachher dann einfach oben drauf. Ich so, okay, da ist ein Junge, 24, 23. Du denkst dir so, was ist denn jetzt hier los? Und da merkst du auch, dass du kannst ein Buch nicht nach dem Cover beurteilen. Du guckst den Jungen an und denkst dir so, das könnte ein halb Obdachloser sein. Und dann auch noch halb rasiert, der hat sich hier rasiert und da ist der Bart war nicht richtig rasiert, der hat das gar nicht beachtet, das interessiert ihn nicht. Den interessiert auch nicht, dass der so einen Eisfleck auf seinem T-Shirt hat. Dann bin ich an die Rezeption gegangen, habe gesagt, hey, was kostet so ein Helikopter mieten für die 30 Minuten? Die so, der wird so $2.600 bezahlt. Da habe ich so, $2.600 für 30 Minuten, was ist denn hier los? Ich meine, das ist ein Haufen Geld. Und dann hat mein Mentor gesagt, hey, Alex, solltest mal mit dem Jungen reden. Das ist ein idealer Kunde für dich. Der hat Probleme, das siehst du. Der sozialisiert anders als du. Der ist gebückt. Bleib mal an dem dran. Und das ist typisch amerikanisch. Überall, wo du eine Option siehst, versuchst du Business zu machen. Das lerne ich dort. Aber wenn du es mit einer guten Intention machst, passt es. Ich habe da mit dem Jungen 4 Monate Kontakt gehabt. Jede Woche ein bisschen gequatscht. Und irgendwann war Funkstille. War er einfach weg für einen Monat. Ich so, jetzt ist er weg. Aber auch über Telegram kannst du auch keine Nummer suchen, kannst du nicht WhatsApp machen, gar nichts. Du hast keinen Namen, du weißt nichts von ihm. Und im Januar kommt er und sagt, okay, jetzt bin ich wieder da. Ich hatte viel zu tun. Ich musste $50 Millionen in Singapur raisen. Ich so, okay. Das ist unglaublich. Das ist Kind. Wir reden von einem Kind. Und er sagt so, ich will das und das und das mit dir machen. Und das ist mein Budget. Und dann habe ich so die Zahl gesehen. Ich so, wow, das ist ein unglaublich fettes Angebot. Und ich glaube das noch nicht. Ich glaube immer erst, wenn die Leute bezahlen, weil viele Leute können auch viel erzählen. Und da hat er 50% angezahlt. Ich so, okay, der meint das echt ernst. Dann habe ich das alles geplant. Dann sind wir nach Europa geflogen, haben uns in Portugal getroffen, haben dann Zugtickets gekauft, diese Interrail-Tickets, erste Klasse, damit man mit dem Zug umherfahren kann. Und dann habe ich den erstmal durch alle armen Länder, ich sage jetzt mal armen Länder, gebracht und auch Griechenland etc. Und dann habe ich den mit meinen Eltern in Süddeutschland besucht. der hat seinen Mund nicht mehr zubekommen. Als New Yorker, der zahlt 10.000 Dollar Miete im Monat. 10.000 Miete im Monat. Der ist bei meinen Eltern in Süddeutschland gestanden, die wohnen aber in der Nähe von Biberach. Das ist natürlich jetzt auch ein unglaublich luxuriöser Ort. So. Also es ist alles sehr sauber, sehr clean. Und der ist nur noch so rumgelaufen. Wow, so sauber. Wow, die Autos, wie die parken. Wow, keiner hupt. Der hat nicht geglaubt, was er gesehen hat. Und dann habe ich den nach Berlin gebracht. Der so, ey, das ist ja unglaublich. Das ist ja, wow, was ist denn hier los? Das ist ja, wow, was, wow, die sind auch voll unfreundlich, die Leute. Ich so, ja, Bruder, das ist halt das Gefälle, so Nord-Süd. Und habe dem so eine richtige Deutschland-Tour gegeben, auch Frankfurt, Hamburg. Und dann bin ich mit ihm in die Schweiz. Und in der Schweiz war er so, Zürich, ich will hier leben. Und dann waren wir Pizza essen und der hat 200 Euro bezahlt für Pizza, Mineralwasser, zwei Pizzen oder 180 Euro oder so. Das war super teuer. Irgendwo am See haben wir da gegessen, mir fällt in Meilen, glaube ich. Und dann hat er gesagt, okay. Also dann ist es ja auch für mich als New Yorker teuer. Und da ist mir dann auch klar geworden, was Europa eigentlich bietet. Ich glaube, man muss nicht nach Indien oder Bangladesch gehen. Du kannst Europa erkunden. Nimm doch einfach mal 3 Monate und guck dir Europa an. Europa ist so toll. Das Einzige, was ich vermisse, wenn ich hier in Mexiko lebe, ist die unterschiedlichen Kulturen, die du einfach hast, wenn du von Griechenland, Italien und dann fährst du in die Schweiz oder Frankreich und dann kommst du nach Deutschland. Das hast du alles in so einem kleinen, oder Amsterdam. Du gehst von Holland nach Deutschland. Und hast eine ganz andere Sprache, ganz anders. Das hat der Amerikaner nicht. Der Amerikaner fährt einmal durchs ganze Land, hat immer amerikanisch und Burger und French Fries und Chicken Wings und Amerika. Und als ich ihm das auf der Liste gezeigt habe, auf Google Maps, wie weit wir gefahren sind mit dem Zug, da sagt er so, hey Bruder, was sind das für Distanzen? Das ist ja gar nichts. Wir waren jetzt irgendwie in Österreich und sind dann irgendwie darüber und dann sind wir nach Slowenien und hier. Was ist denn hier los? Wie klein ist denn das alles? Und das war für ihn einfach so unglaublich. Und er guckt mich an und sagt so, ich verstehe, warum ihr so viel Kultur habt, warum ihr so gebildet seid, warum ihr so tolle Menschen seid. Europa ist so toll. Das ist so toll. Und ich habe ihn dann gefragt nach der Reise, ob er mir eine Übersicht geben kann von den Kosten. Und er sagt so, ich gebe dir keine Übersicht von den Kosten, ich habe das alles bezahlt, du hast eine Gage bekommen, ich sage dir nicht, was ich ausgegeben habe, aber ich sage dir eins. Nur in New York für einen Monat Miete zu zahlen und Essen zu geben mit meinen Businesspartnern und es zu bezahlen, kostet mich mehr als deine 20 Tage durch ganz Europa mit allen Tickets. Ich so, was hast du für Ausgaben? Er sagt so, Bruder, du kannst dir gar nicht vorstellen, was für Ausgaben ich in New York habe. Der sagt, konzentrier dich auf das, was du machst. Du bist gut in dem, was du machst. Ich kann dir kein Testimonial geben, weil ich will nicht, dass mein Name da steht und ich will nicht, dass die Leute wissen, dass ich das gemacht habe. Ich will gar nicht, dass die Leute überhaupt wissen, wer ich bin. Ich wünsche dir alles Gute und ich schicke dir hin und wieder ein paar Kunden. Der schickt mir ab und zu so gute Kunden. Und ich habe dir sein Leben geändert mit einfach einer einzigen Sache, und das gebe ich jedem mit, wenn du etwas kannst im Leben, wo du einfach gut bist und das von Herzen rauskommt, dann mach es einfach. Ich bin gut darin, den Leuten die Orte zu zeigen und die zu connecten und mit denen essen zu gehen und auch immer wieder ihm aufmerksam zu machen über sein eigenes Verhalten. Der hat sich oft gebückt an der Rezeption, hat er dann so unterschrieben, so ganz gebückt. Ich habe immer meine Hand auf seine Schulter geklopft und hat er immer gemerkt, ah, ich muss mich strecken. Und jetzt, als ich in New York war, der läuft nicht mehr gebückt rum. Und das ist ein Riesenunterschied, wenn jemand nicht mehr gebückt rumläuft. Das macht auch viel in deinem Gehirn. Aber auf was ich hinaus wollte, ist für die deutschen Leser, als der in Deutschland angekommen ist, meine Mutter weiß das sogar, mein Vater weiß das, weil wir haben die besucht, meine Mutter hat für den Spätzle gemacht. Der hat das gegessen, er hat fast den Teller geleckt, der hat sich nur zurückgehalten, der hat diesen Teller angeschaut und dann hat er so seine Hände an der Seite gehabt und hat so meine Mutter ganz höflich gefragt, ob er mehr haben kann. Und meine Mutter ist Griechin, die hat ihn da drauf getan, ich weiß nicht wie viel, aber so viel, und der hat das gegessen, es war immer leer. Und der hat mich vor 2 Wochen angerufen und hat gesagt, ey Bruder, mir ist so klar geworden, warum du so bist, wie du bist mit diesem, ich bin um die Welt und ich bin dankbar, dass ich in Europa aufgewachsen bin und in Deutschland. Du hast eine hohe Dankbarkeit, weil es ist unglaublich, was ihr da in Deutschland habt. Das sagt ein Amerikaner, das sagt dieser American Dream Millionär, hat so hoch über Deutschland geredet. Der sagt, okay, es kann schon sein, dass ihr da Probleme habt und Immigranten und das und alles das, aber was ich als Außenstehender gefühlt habe, ist, die Dinge funktionieren einwandfrei. Die Leute haben Hallo gesagt. Wir sind da in Süddeutschland rumgefahren mit den Zügen. Die Schaffnerin hat den gefragt, how are you doing today? Do you like Germany? Die hat richtige Unterhaltung mit dem geführt. Der hat gesagt, ey, der hat mich tatsächlich gefragt. Irgendwann, als wir nach Österreich reingefahren sind, sagt er, ey, die ganzen Leute in Süddeutschland, als wir da rumgefahren sind, auch in den Bussen und Hotels, hast du die davor angerufen? Ich so, warum? Mann, die waren zu freundlich zu mir. Ich so, warum soll ich die denn anrufen? Sagt so, Mann, die waren zu freundlich. Das war alles wie Disneyland. Ich so, nein, Bruder, ich habe dir nicht angerufen. Das sind die Leute, die haben Lust auf dem, was sie machen. Wir sind in die Bäckerei reingelaufen. Die so, oh, I don't speak English, but we have the best bread. Und die hat ihm dann so Brot gegeben zum Testen. Und der wollte das dann bezahlen. So, nein, 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 das ist zum Testen, Testing, Testing. Und der hat die 3 Tage in Deutschland, hat der nicht geglaubt, wo er ist. Der hat es nicht geglaubt. Und deswegen bin ich so traurig über Berlin. Weil wir sind dann nach Berlin gefahren, das war unser letzter Stopp, bevor wir nach Athen geflogen sind. Und am letzten Tag, im letzten Zug, kam irgendeine Schaffnerin auf die Idee, irgendwie schlechte Laune zu haben. Aber richtig schlechte Laune. Und ich sag's dir, ich bin sehr geduldig. Unglaublich geduldig. Und ich musste irgendwann zu ihr sagen, hören Sie mal bitte auf. Hören Sie mal bitte auf, diesen Jungen hier so fertig zu machen und denen zu sagen, der darf seinen Donut nicht essen und das Ticket muss ausgedruckt sein. Sie sind richtig schlecht gelaunt. Sagt so, oh, Sie reden ja Deutsch. Warum haben Sie denn die ganze Zeit Englisch geredet? Ich bin hier mit meinem Kunden und ich muss Ihnen eins sagen. Ich hatte hier 3 Tage unglaublich bestes Service von der Deutschen Bahn, die tollsten Tickets, erste Klasse und das brechen Sie gerade alles kaputt. Ich muss mit Ihnen darüber reden. Sie müssen kurz mit mir zur Seite kommen. Sie müssen sich bei dem Jungen entschuldigen. Sie behandeln den wie ein Stück Scheiße. Ah, passen Sie mal auf, Sie werden mir jetzt nicht sagen, wie ich meinen Job mache. Sagt so, hey, hören Sie mal zu. Ich muss Ihnen ganz klar ins Gesicht sagen, das ist der schlechteste Service, den ich selber als Deutscher hier empfangen habe. Und ich muss Ihnen das sagen, wir müssen eine Lösung finden. Sie müssen, von Herzen bitte ich Sie, sollten Sie zu dem gehen und sich entschuldigen. Und dann kam die nach halbe Stunde zu ihm. I want to say sorry. It's a very stressy day and I wish you all the best in Germany. Bye. Und dann hat sie das gesagt und er guckt mich an und sagt, das hast du organisiert. Ich so, ja. Er sagt so, das hättest du auch lassen können. Ich habe 99% gute Erfahrung gehabt. Das Letzte macht mir nichts aus. Und ich habe ihn gefragt, warum er denkt, dass es so ist. Und er sagt so, das ist, weil es eine Großstadt ist. Und weil alle gestresst sind. Das ist wie New York. Der sagt, bei deinen Eltern da unten im Süden, in kleinen Dörfern, die Bäckerei, jeder nimmt sich Zeit, die parken das Auto, reden draußen. Der hat das alles gesehen. Der hat da richtig, richtig gesehen, was passiert. Ach, die Nachbarn reden miteinander, oh, man bleibt stehen, der mit dem E-Bike kommt, ein 70-Jähriger, total fit. Sagt so, das sind kleine Städte. Aber das, was wir hier in Berlin erlebt haben, ist Großstadt. Da sind die Leute gestresst. Die macht nur ihren Job. Die musste irgendwo entladen. Hat sie bei mir gesehen, als ich den Donut gegessen habe. Ich bin mir schon sicher, sagte er, dass ich den hier essen darf und erste Klasse und alles und passt. Aber ich habe dafür noch ein Verständnis aufgebaut, weil ich in New York lebe. Du hättest das nicht machen müssen für mich. Und da ist mir klar geworden, ja, das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich in einem kleinen Ort lebe in Mexiko, am Strand. Das ist genau so wie bei meinen Eltern. Das ist halt nur in der Sonne das ganze Jahr. Das ist auch ein Grund, warum die Leser, wenn die sagen, warum ich in Mexiko lebe, ich brauche einfach viel Licht, ich brauche viel Wärme. Ich bin kein Kind von Kälte und Winter, bin ich gar nicht. Ja, ich hoffe, dass ich deinen Lesern da ein bisschen Einblick geben konnte, dass diese ganzen reichen Leute, die stinken beim Scheißen genauso, die haben auch ihre Probleme, die haben Schlafstörungen, die haben Ängste, die haben Existenzängste, das kann man gar nicht glauben, aber umso mehr die haben, umso mehr können die auch verlieren, das darf man nicht vergessen. Und man darf auch nicht vergessen, dass viele von denen haben eigene Abteilungen mit Mitarbeitern, die sich nur um das Geld kümmern und die kommen jeden Tag mit Problemen. Denn ihren Job von Superreichen ist den ganzen Tag Probleme lösen. Es ist den ganzen Tag Problemlösung. Oh, deine 6 Apartments in Denver haben das und das Problem. Wir müssen den und den da hinschicken. Okay, hier Budget für das Dach. Zack, zack. Oh, deine Immobilien hier in Miami. Zack, 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 zack. Oh, deine Aktien sind hier gefallen. Dein Vermögen. Da, 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 da. Oh, da irgendwas ist in dem Haus passiert. Was, da. Die sind den ganzen Tag. Ich bin ja mit denen da. Ich sehe am Hörer, was die machen.
Ja, aber das sind doch Luxusprobleme, die, ja, klar. Aber das sind doch genauso Luxusprobleme, wenn wir es mal runterbrechen. Kaufe ich mir jetzt die Schuhe oder kaufe ich mir die Schuhe? Kaufe ich mir den gebrauchten oder kaufe ich mir das gebrauchte Auto? Es geht doch nur nachher auf dem Kontostand, ob da 3, 4, 5 Nullen mehr drauf sind oder nicht. Bei dem einen wird halt vom kompletten Apartment-Komplex das Dach renoviert, beim anderen, der halt ein bisschen weniger Geld hat oder sehr viel weniger Geld hat, der fragt sich, ob er sich die oder die Schuhe kauft. Also im Prinzip her ist doch das Gleiche. Worum es mir geht, ist, was ich wichtig fand von dem, was du gesagt hast, ist, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, dass wir Schuhe kaufen gehen, wann wir wollen und wo wir wollen und wie viel wir wollen, in der Regel, ja. Und deshalb ist das, was du, also ich kann es jedem nur raten, dann geht er halt nicht nach Indien und Bangladesch, dann geht es halt nach Rumänien, Bulgarien, ja, dass er mal sieht, was Armut bedeutet und dass man hier das wieder wertschätzen lernt, dass es, ja, wie gut es hier einem geht. Das ist das, was ich sagen wollte.
Ich möchte dir auch was abschließend sagen. Diese Leute, die dann diese Luxusprobleme haben, was das Erste, was wir machen, ist, meistens in 90% meiner Fälle lade ich die Leute hier nach Mexiko ein und ich gehe mit denen mit dem normalen Bus für $1, fahre ich mit denen einfach in irgendeinen Ort für 2 Stunden. Und allein, wenn die in den Bus einsteigen, sind die dann so, oh, die Tür ist noch auf. Und dann setze ich mich mit denen hin und sage, ey, wir fahren jetzt einfach 2 Stunden und du guckst einfach jetzt nur in den Bus rein. Und das macht voll viel mit denen. Weil du darfst nicht vergessen, überhaupt auch in Deutschland Elite oder Upper Class oder Leute, die viel Geld haben, die verkehren dann auch nur mit anderen Leuten. Und dann kommt dieses Verständnis von, ich muss auch den neuen Cayenne haben, ich muss auch ein Tesla haben, ich muss auch noch ein Ferienhaus an der Ostsee haben, ich muss auch oder ich muss investieren. Die vergessen manchmal, wo der Boden ist. Und was ich versuche, ist mit diesen Leuten auch in New York, ich gehe mit denen einfach dann nach Brooklyn und dann setze ich mich in eine Cafeteria und sage so, hey, guck mal, wir bleiben jetzt einfach mal eine Stunde hier und du guckst einfach mal, wer links und rechts läuft. Du legst mal dein Handy weg. Und dann lasse ich die danach, meistens auch, wenn ich hier in Mexiko bin, am zweiten Tag, gebe ich denen ein weißes Papier und sage, für was bist du dankbar? Für die ganz einfachen Dinge in deinem Leben. Da ist nichts mit für meine Wohnungen in Miami oder Denver oder mein Investment. Da steht dann drauf, für meine Kinder, dass meine Tochter gesund ist, dass ich und meine Frau noch immer eine Beziehung haben, obwohl wir so viel auch andere Herausforderungen hatten und wir haben es trotzdem geschafft. Und dann fangen die an zu realisieren, auf was es eigentlich ankommt. Und dann merkst du auch, über die Monate hinweg fangen die an, sich viel mehr dankbar zu zeigen für die ganz kleinen Dinge im Leben. So, ich habe einen Kunden gehabt, das war super interessant, der hat einen Call und dann kam die Tochter in den Call rein und sagt, das habe ich gemalt, hat sie gemeint. Und er hat dann so gemeint, so, hey, I have the call, I come later to you. Ich werde nie vergessen, ungefähr so ein Jahr später sagt er so, come, show Alex the picture. Und er nimmt sie in den Arm, sie zeigt es, wir haben 5 Minuten gesprochen. Ich sage so, hey, ich muss dir was erzählen. Wir hatten hier die ersten 2, 3 Calls, ist deine Tochter auch mal in das Video reingerannt, du hast die voll weggeschuckt. Er so, ja, ich habe einfach auch durch das Mentoring bei dir gelernt, dass ich habe auch gar nicht den Fokus auf die richtigen Dinge gelegt. Ich so, warum? Er sagt so, weil jetzt, wenn meine Tochter jetzt kommt, dann ist alles unwichtig. Es ist meine Tochter. Und was ich mache ist, ich nehme einfach nur mein eigenes Leben. Meine Mutter hätte mich nie im Leben weggeschuckt. Nie. Mein Vater, egal wie von der Baustelle, wenn der kam, egal wie überarbeitet und erschöpft, wenn ich auf den draufgesprungen bin, da hat er noch mit der letzten Kraft, mein Junge, der würde nie im Leben auf die Idee kommen und sagen, geh mal weg jetzt hier, ich muss morgen arbeiten. Und das, was ich da mache, ist eigentlich nur, ich übertrage alles, was ich im eigenen Leben an Liebe bekommen habe, an meine Kunden. Und ich habe halt das Glück, durch meine verrückte und sehr krasse Geschichte, dass die sagen, keiner ist wie der. Und ich muss dir auch eins sagen, das sind alles amerikanische Kunden. Ich habe nur einen einzigen deutschen Kunden. Ich sage dir auch wieso zum Abschluss. Wenn ich in München in irgendeiner Bar bin und denen erzähle, ich verlange das und das an Geld, dann sagen die, ja, was hast du studiert, was sind deine Zertifizierungen? Da ist bei mir schon klar, der hat mich schon in eine Box gesteckt. Das ist so, wenn ich dem jetzt sage, ich habe nicht studiert, dann geht das nicht auf für ihn. Wenn ich jetzt in Denver, Chicago, New York an irgendeiner Bar stehe und sage, ich habe das und das gemacht und heute verlange ich das und das und das, dann sagt die, wow, man, gib mir deinen Kontakt. So ein krasser Motherfucker, was du alles gemacht hast. Die würden nie fragen, was für eine Zertifizierung ich habe. Die würden nie fragen, was für ein Diplom ich habe. Ja. Die sagen sich, der Typ konnte das und das und das im Leben abziehen und steht so jetzt hier, mit seinen Hausschuhen, ich gehe mal mit Hausschuhen nach New York. Ich habe immer so Adiletten, das sind meine Lieblings. Also wenn Adidas das hört, die können anfangen, mich zu sponsern. Ich trage die überall. Überall. Überall trage ich Adiletten. Und dann nehmen die den Kontakt und schreiben mir, hey Junge, ich habe da auch ein bisschen deine Website gesehen, deine Videos, du hast voll gute Energie. Nie im Leben würden die mich nach einer Zertifizierung fragen. Und der letzte Schweizer Kunde, der mich angerufen hat, der sagt so, ja, ich habe das jetzt mit meiner Frau besprochen, aber wir sind beide jetzt der Meinung, wir müssen wirklich wissen, was haben Sie denn für eine Zertifizierung, um das machen zu dürfen. Ich sage so, der Call ist hier schon vorbei. Also wenn Sie sowas brauchen, ich kann das nicht anbieten. Ich bin Hauptschüler. Ich bin Hauptschüler mit einer Mediamarkt-Ausbildung und dann bin ich um die Welt gereist. Ja, okay, dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Und dann lege ich auf und denke mir so, das ist dein Pech, weil ich weiß, dass ich dir helfen kann. Aber wenn du so denkst, geht das nicht. Und das ist auch mein Glück. Ich bin nach Mexiko gekommen und habe die Amerikaner kennengelernt und werde nie vergessen, da ist ein Stuttgarter aus Bad Cannstatt, ist Bad Cannstatt bei Stuttgart?
Ja.
Okay, der ist ein Fitnesstrainer und der war am Strand und der hat mich gesehen, der kommt zu her, sagt, ja, machst du Training und so und der hat mich dann voll ausgefragt. Und dann kamen gerade 2 Kunden von mir und die haben mir so Schwarzgeld gegeben, so $50 auf die Hand. Und die haben dann so trainiert und er hat dann gemeint so, hey, die haben dir da vorher Geld gegeben, was ist das hier? Und der hat so, wie so ein Polizist, hat der mich angeguckt, so, was machst du hier? Und der war selber Fitnesstrainer aus Bad Cannstatt. Ich sag so, hey, Manfred oder Herbert, wie der hieß, ich so, hey, Kollege, ich habe jetzt hier mit den Kunden meine Arbeit. So, was für Kunden? Du bist doch gar kein Trainer. Und er macht dann auf Englisch so, hey, this guy is not an official trainer. Und einer dieser Typen, da war einer aus Denver und einer aus Chicago, der kommt raus aus dem Handstand, guckt den an und sagt so, hey, guck mal dem seinen Körper an, Alter. Das ist für mich die Zertifizierung, der Rest interessiert mich nicht. Und da ist mir klar geworden, was für ein unterschiedliches Denken. Der Amerikaner bezahlt mich, weil er das Ergebnis sieht. Und der Deutsche will mich hier in die Pfanne hauen, weil er sagt, du hast keine Zertifizierung. Ich weiß auch wieso. Der Typ hat da 10 Jahre oder was weiß ich studiert und alles, Sportwissenschaften und alles und musste da seine Diplome einreichen oder seine Zertifizierung oder was auch immer du da brauchst in Deutschland. Und jetzt sieht er jemanden, der Schwarzgeld auf die Hand bekommt, ohne Steuern, ohne nichts. Und er denkt sich so, das geht hier mal gar nicht. So läuft das hier nicht. Aber das ist halt der Unterschied. Du bist jetzt in meinem Ort hier, du bist in meiner Stadt. Ich lebe hier, das sind meine Kunden. Also kümmere dich nicht um mein Business. Aber ich kann dir ganz ehrlich sagen, ist doch alles im Leben so zusammengekommen, dass es so für mich funktioniert. In Deutschland würde es nicht so funktionieren. Da sind keine Leute, die mir diese Summen zahlen. Also ich habe sie noch nicht gefunden. Und
Ja, bitte.
ja, was ich sagen möchte, ist, da werden viele Leser auch sagen, er ist so ein verrückter Typ, da schalte ich jetzt nach 10 Minuten ab. Aber die Leute, die bis zum Ende dran geblieben sind, kann ich eins sagen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, ich kann dich inspirieren, auch einfach dich deinen Ängsten zu stellen und auch wirklich hinzuschauen. Weil das, was ich mitgeben möchte, ist auch, was das Thema Angst angeht, ist, es ist Konfrontation. Konfrontiere dich mit deinen Ängsten. Also wenn ich heute Angst habe, dass ich so denke, okay, ich rufe meine Mutter an und ich werde streiten, dann konfrontiere ich mich erstmal, wann rufe ich sie an? Ich rufe sie nicht an, wenn ich nur 1 Minute habe, weil meine Mutter braucht Zeit. Also rufe ich sie nur noch an, wenn ich wirklich Zeit habe. Dann weiß ich, dann passiert nichts. Dann ist kein Streit. Und dann lasse ich sie auch reden. Und dann gebe ich ihr diesen Raum. Und dann sage ich auch, Mama, ich liebe dich für alles, was du für mich getan hast. Und das mache ich in dem Moment, wo ich weiß, ich habe jetzt die Zeit und die Kraft und das ist auch der richtige Zustand, bewusstseinsmäßig. Und dann mache ich das. Wenn ich jetzt nur schnell meine Mutter anrufen möchte, um was zu sagen, das mache ich nicht mehr, weil ich weiß, das geht in die Hose. Und das ist alles hat viel mit Konfrontation zu tun. Konfrontiere dich mit den Dingen, die dich wirklich bewegen und die dich berühren. Und wenn du Bedürfnisse hast, dann schreib die auch auf ein Papier und lies sie dir jeden Tag durch und guck einfach genau hin. Weil ich kann eins ganz sicher sagen von diesen ganzen Reisen, dass man muss nicht um die Welt rumreisen, um seine Antworten zu finden. Die meisten Antworten, und ich denke auch alle Antworten, sind eigentlich in uns drinnen. Und wenn wir uns mit uns selbst beschäftigen, dann findet man auch heraus, was macht man gerne, warum macht man es gerne, warum wacht man morgens auf, was möchte man wirklich tun? Und so die prinzipiellen Fragen des Lebens, dafür braucht man auch kein Geld. Also jeder, der jetzt zuhört, der muss kein Multimillionär sein, um ein gutes Leben zu haben. Ein gutes Leben bedeutet, mit sich selbst im Reinen zu sein und auch Frieden mit den Menschen zu haben, mit denen man sich umgibt. Und wenn du keinen Frieden mit den Menschen hast, mit denen du dich umgibst, weil Beziehungen sind am Ende das Wichtigste, dann geh zu den Menschen und mach Frieden. Und das kannst du auf verschiedene Arten machen. Was ich mit meinen Kunden immer mache, ist, wenn die nicht Frieden haben mit jemandem, dann lasse ich die Briefe schreiben. Ich sage, schreib mal einen Brief an deinen Kollegen. Und dann sitzen die da und schreiben 2, 3 Wochen einen Brief, übergeben den Brief und rufen mich an und sagen, wir haben beide geweint. Wir haben uns beide versöhnt. Ich so, ja, das ist die Kunst von Briefen. Ne? Also es ist nicht so schwer. Also dieses ganze Leben, was ich gelebt habe, ich habe das sehr extrem gemacht. Man muss es nicht so extrem machen. Man muss es nicht so extrem machen. Man kann, wie gesagt, auch nach Bulgarien oder nach Italien gehen. Man muss nicht nach Bangladesch oder Nepal gehen. Und auch nicht mit dem Fahrrad. Man kann auch den Bus nehmen oder ein Flugzeug.
Lieber Alexander, die folgenden Sendungen verschieben sich um gefühlt 2 Stunden. Und ja, also ich fand es sehr, sehr spannend, dir zuzuhören, sehr, sehr ergreifend, sehr, sehr lehrreich, ja. Und ich hoffe auch, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen ihren Nutzen hier aus diesem Podcast ziehen können, der ja schon wie ein E-Book ist, ja. Was mir aber sehr gut gefallen hat. Ja. Und ja, der nächste Podcast wird wieder kürzer. Lieber Alexandros, ich wünsche dir von ganzem Herzen alles, alles Gute, viel Gesundheit, viel Erfolg weiterhin. Bleib so, wie du bist. Nein, bleib nicht so, wie du bist. Realisiere oder setze das noch in die Tat um, was du umsetzen möchtest. Ja, wo vielleicht hier oder da noch der Schuh drückt. Das muss ja und ich muss ja keiner wissen, oder? Das ist ja dein Ding. Also bitte nicht so bleiben, weil sonst wird es statisch. Das wollen wir nicht. Schau, dass deine Freundin nicht nach Australien auswandert. Ja. Und ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns mal wieder zu einem anderen Podcast hier treffen könnten. Ja, es war sehr, sehr erfrischend mit dir, diesen Podcast durchzuführen. Und ja, wie gesagt, auch bei unseren Hörern und Hörerinnen bedanke ich mich für die Zeit, die sie sich genommen haben, um den Podcast zu hören. Ich wünsche euch wie immer, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen. Und jetzt noch ein kleiner Anhang zu diesem Wunsch ist, ihr müsst es aber auch ein bisschen selbst in die Gänge kommen. Manchmal. Ja. Bleibt gesund oder wenn ihr krank seid, werdet wieder gesund. Und ja, viele Grüße nach Mexiko. Und vielleicht sieht man sich irgendwann mal in der Nähe von.
Deutschland.
Ja, wie hieß Büblingen war das, gell? Nee, wo kam die Mama her, der Papa? Das war jetzt so viel.
Ah, bei Biberach.
Biberach.
In der Nähe vom.
Ja, vielleicht sieht man sich mal in Biberach oder hier in Unterföhring bei München.
Ja, ich besuche dich, wenn ich nach Deutschland komme.
Mach
ich werde meinen Kunden mitbringen. Dann
mach das. Und ja, wie gesagt, alles Gute an alle. Und du hast das Schlusswort.
Vielen Dank an jeden, der sich das angehört. Ich weiß, dass es sehr, sehr kostbar ist, so viel Zeit zu investieren. Und das ist auch mein Abschlusswort an deine Zuhörer, dass die meisten Superreichen und eigentlich alle sagen am Ende immer, nach jedem Call, nach jeder Sitzung, nach jedem Workshop, gucken die mich an und sagen so, ich realisiere immer mehr, dass das größte Kapital, das ich habe, ist meine Lebenszeit.
Absolut.
Und das ist etwas, was ich jedem mitgeben möchte. Es ist unglaublich magisch, jeden Moment und jeden Herzschlag erleben zu dürfen. Weil was die mir alle sagen ist, wenn die dann krank sind und auch wirklich teilweise von denen Leute haben Krebs gehabt, haben das geheilt und Herzoperationen, die liegen dann immer dort und haben dann auch wirklich sehr viel Geld und liegen dann dort und sagen, ich würde jetzt alles geben, um gesund zu sein. Und wenn sie dann wieder rauskommen und gesund sind, gucken die auch anders auf ihr Leben. Und das würde ich jedem gerne mitgeben, einfach auch morgens in den Spiegel zu gucken und zu sagen, okay, vielleicht gehe ich jetzt zum Chef und der ist mir schlecht gelaunt, ich habe eine große Präsentation und bin da nicht ganz fertig geworden, aber ich bin am Start.
Und ich lebe.
Ich habe ein Dach über dem Kopf und ich lebe und ich werde mein Mittagessen haben. Und die Sparkasse hat noch mein Geld auf dem Konto und ich kann mir was kaufen und ich gehe noch im Mai in Urlaub mit meiner Freundin, um die guten Dinge zu sehen, weil es ist immer einfach, die schlechten Dinge zu sehen. Es ist super einfach.
Ein
Aber wenn man genau hinguckt.
Alexandro, wir sind bei 2 Stunden 24. Ja, also,
nein, 1 Stunde 24.
1 Stunde 24, ja genau, jetzt bin ich schon so.
Nein,
alles gut.
Aber es ist mir nur wichtig, eben zu sagen, guck in den Spiegel, sei dankbar für das, was du hast, weil es einfach was sehr Magisches, lebendig zu sein.
Genau.
Alles Gute aus Mexiko.
Ja, lebt euer Leben, verlebt es nicht, seid glücklich, konzentriert euch auf die kleinen Dinge im Leben und Servus, bye bye, bis dann und tschüss.
Bis dann, ciao. Ja.